Mir fällt es schwer, einen ganzen Tag lang im Bundeshaus mitzuerleben, wie am Rednerpult über Menschen geurteilt wird, die nicht auf der Sonnenseite stehen vom Leben. Da kann ich nachher nicht sagen, so und jetzt ist der Sitzungstag vorbei und wir gehen zusammen ein Bier trinken. Wir leben schon so in einer Welt, wo Härte und Unverletzlichkeit so als Stärke verwechselt wird. Wenn die Menschen in einer auch sozialen Sicherheit leben, haben sie nicht gleich viel Angst oder gleich viel Abneigung anderen gegenüber.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge Mattea Meier. Sie ist Nationalrätin, Co-Präsidentin der SP und gehört zu den prägendsten Stimmen der linken Politik. Sie setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein, für Gleichstellung, Familienpolitik und mittlerweile auch aus eigener Erfahrung für mentale Gesundheit und den offenen Umgang, den offenen, ehrlichen Umgang damit. Mattea Meier hat letztes Jahr die Notbremse ziehen, wie sie es selber genannt hat. Die Erschöpfung war einfach zu gross gewesen und sie war 5 Monate lang krankgeschrieben gewesen. Jetzt ist sie wieder zurück als Politikerin im Bundeshaus und eben als Mensch, der da zu einem Gespräch kommt und ganz eindrücklich über ihre eigene Situation redet. Und abgesehen von dem haben wir auch über politische Aktionen geredet, wie sie findet, dass die manchmal auch unangenehm sein müssen. Und ich frage, ob das dann teilweise auch kontraproduktiv kann sein. Oder wir haben darüber geredet, ob man mit Menschen außerhalb der eigenen politischen Bubble kann befreundet sein, weil man ja dann komplett andere Werte vertritt. Ich habe das sehr inspirierend gefunden und ich wünsche euch ein paar Erkenntnisse in dem Gespräch mit dem Mattea Meier, wo als allererstes hat wollen wissen, wer denn den Podcast so lost. Das ist natürlich eine typische Frage von einer politischen Medienprofi. Was ist das für ein Segment? Was sind das für Leute? Und ich habe gesagt, nur die Besten. Schön, dass ihr dazu.
Ich finde es extrem wichtig, dass sich die, die zuhören, nicht abgehängt fühlen oder nicht so viel so, ui, da komme ich nicht raus und da verstehe ich die Abkürzungen und die Fremdwörter und die Fachbegriffe nicht, sondern dass ich möglichst versuche, wirklich so reden, dass alle mitgenommen werden. Mhm. Und ja, logisch, ich meine, wenn jetzt es ein Podcast ist, wo sich ausschließlich an Fachpersonen im Gesundheitsbereich richtet, dann kann man es natürlich ein bisschen anders formulieren, als wenn es eine Schulklasse lässt. Was ich jetzt noch nicht annehme.
Hast du es schon erlebt, dass du zu kompliziert warst?
Lustigerweise ist das immer ein Vorwurf, den man der SP macht. wo ich aber noch nie gehört habe, wenn es ums Konkrete geht, dass mir jemand ein Beispiel bringen kann. Weil die Rückmeldung, die ich persönlich für mich habe, ist immer so, wow, es ist irgendwie verständlich und zugänglich und man kommt raus und es ist ruhig. Ich rede ruhig zu etwas. Und von dem her, nein, eigentlich nicht. Aber ich habe wirklich schon viel bei unserem eigenen Podcast auch die Rückmeldung bekommen, wie hilfreich es die Leute finden, dass man, also ein Beispiel nicht von SGK redet, wenn ich jetzt vom Parlamentsbetrieb rede, sondern davon rede, das ist die Kommission für Soziales und Gesundheit, wo mir Gesundheit und soziale Fragen klärt. Damit einfach, ja, gerade schon mal so ein bisschen eingerahmt ist, um was geht es eigentlich. Und ich meine, all die Fremdwörter, ich komme ja mir selber nicht nach, für was alles steht. Oder die Abkürzungen.
Absolut, absolut. Und wenn man es aber so in dem Fahrwasser drin ist und irgendwie immer mit diesen Begriffen um sich schlägt, dann vergisst man manchmal, oder?
Ja, man vergisst manchmal, aber ich finde, es ist ein gutes Training, gerade wirklich den Podcast, den wir machen, sich das wie abzugewöhnen. Mhm. Immer so in diesen Abkürzungen zu reden. Und ich weiß, es ist ja crazy, was man in der Politik halt für Abkürzungen ständig braucht.
Das ist wie Militär. Also in der Politik
das weiss ich nicht, da kann ich nicht mitreden.
Der Zwipf. Nein, aber...
Das ist was?
Der Zwipf ist die Zwischenverpflegung.
Ah, okay, gut. Und das besteht aus trockenen Militärgutschen und
Militärstängel.
Farmerstängel.
Und Ricola, neuerdings, glaube
ich. Ob ich jetzt über die Militärgutzli abgehatet, eigentlich habe ich sie eben noch gerne. Wir haben im Bundeshaus auch immer so eine Zwischenverpflegung, die müssen wir uns selber darum kümmern. Aber es hat ein Schächtel mit Schoki, Militärgutzli und hinten dran noch Äpfel und Rüebli. Und dann musst du immer so entscheiden, bist du jetzt auf der gesunden Seite, ist das Rüebli oder Schoki. Und ehrlich gesagt, je länger der Tag geht und je länger die Session geht, desto mehr Schoki wird
es. Das glaube ich. Das sind ja manchmal extreme Tage. Also letzte Woche, wir nehmen jetzt den Podcast kurz nach der Sommersession, ja. Nehmen wir den auf und letzte Woche haben wir so Tage gehabt und ich dachte, da kommt ja kein Mensch mehr raus, was ihr da diskutiert.
Ja, so ist es mir hin und wieder auch gegangen und sie sind vor allem auch wirklich sehr, sehr lang gewesen. Und das, was entschieden worden ist, ist jetzt, hat mich auch noch zusätzlich zum Kochen gebracht.
Hm.
Leider.
Ja. Aber nochmal zurück zu der Zwischenverpflegung und diesen Abkürzungen. Und vor allem zu der Aussage, dass du sagst, du findest es ganz, ganz wichtig, dass man lernt, irgendwie einfach in die Sprache zu haben. Und dass das auch immer etwas ist, wo man hört und sagt, ja, die eine Seite, also das ist ja so ein Klischee, die rechtere Seite, die kannst du so einfach ausdrücken mit so klaren Botschaften und so Schlagwörtern, die dann einfach sehr schnell fassbar werden. Nicht das immer richtig, aber es ist einfach sehr fassbar. Und die linke Seite, die kann das weniger gut. Wie siehst du das?
Ich glaube, das ist wirklich so ein Gerücht oder ein Mythos, was sich fälschlicherweise hält. Ich kann mich erinnern, ich bin mal in einer Tagsendung gewesen, zusammen mit jemandem von der rechten Seite. Es ist um das Thema Gesundheitsversorgung, Krankenkassenprämie gegangen. Und da hat er ständig von KVG und das kann man im KVG und das kann man im VVG regeln. Und dann habe ich so gedacht, so gut, ich bin auch in der Gesundheitskommission. Ich weiss, dass KVG steht für das Krankenversicherungsgesetz, wo man Krankenkassenprämie regelt unter anderem. Und das VVG ist das Versicherungsvertragsgesetz, steht, glaube ich, die Abkürzung dafür. Und das ist quasi Zusatzversicherung. Aber, also, ich meine, ich habe jetzt das per Zufall gewusst, aber jede Wette, 99,9% von den Personen, die am Fernsehen gesessen sind, haben keinen Plan gehabt, um was es da geht. Ich nehme an, also ich möchte jetzt nicht nahe treten, aber ich weiß nicht, ob du gewusst hast, für was VVG ist.
Absolut keine Ahnung. Absolut keine
Ahnung. Ich habe wirklich gedacht, okay, gut, das ist wirklich einfach das hartnäckiges Klischee, das nicht gerechtfertigt ist. Ich glaube, es gibt querbeet, ob es in der Arbeitswelt ist, in der Politik oder sonst wo, Leute, die irgendwie so das Gefühl haben, auch mit so Fachausdrücken macht man sich
schlauer
oder tut so, wie wenn man irgendwie mehr draus kommt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, fast das Gegenteil ist, weil diejenigen, die man von denen braucht, desto mehr ist man eigentlich im Thema drin, weil man es wie nicht muss auslagern aus irgendwelchen Fachbegriffen, sondern versucht wirklich Zugang zu schaffen, etwas einfach auf den Punkt zu bringen, was zum Teil halt sicher sehr komplex ist.
Aber so in meiner Erinnerung, und vielleicht ist die auch falsch, habe ich das Gefühl, wenn im rechten Flügel eine Initiative lanciert wird, ist das immer so sehr BÄM. Punkt. Und da kannst du sofort sagen Ja oder Nein, oder? Und wenn links eine Initiative kommt, dann muss man immer noch zwei, drei Erklärungen mehr haben. Aber das ist vielleicht das Klischee. Also ich meine zum Beispiel eine 13.
AHV-Rente.
Ja, das stimmt. Bam, ja, du hast völlig recht. Ja, ja, siehst du jetzt, ich habe ja gesagt, ich
bin... Aber sag ja, wir wollen mal eine Grenze setzen von 10 Millionen und wenn man dann die aber bei 9,5 Millionen schon reicht, muss man dann vielleicht den Familiennachzug sperren und das heisst dann vielleicht Kündigung von der Person. Also,
ja, das stimmt.
So, das ist okay. Dann wirklich die Schwierigkeit, ist dann so, dass sie wie, wenn etwas schwammig bleibt, man auch nicht kann, sie darauf festmachen.
Gut, jetzt bei der 13. HV-Rente könnte man jetzt auch sagen, wenn man gewusst hätte, wie man sie müsste zahlen. Von Anfang an. Dann wäre es vielleicht auch anders rausgekommen.
Glaube ich nicht. Und so als zwei Punkte. Erstens mal glaube ich wirklich, dass die Menschen, und das ist ein relativ deutliches Ergebnis gewesen, wenn das alle in Würde alt werden und eine anständige Rente haben. Plus ist es im Abstimmungsbüchlein gestanden, wie zumindest Befürworterinnen und Befürworter von dieser 13. Rente sich können vorstellen, die 13. Rente zu finanzieren mit einem Zuschlag auf Lohnbeiträge und mit Erhöhung der Mehrwertsteuern. Und ich weiss noch, ich habe wirklich einen Abstimmungskampf lang mich für das eingesetzt. Und am Ende, so nach dem Abstimmungssonntag, hat sie gesagt, ja, und die Linken haben ja nie gesagt, wie sie das finanzieren wollen. Und es war ja immer so ein Tabuthema gewesen. Und ich bin so da gesessen und dachte so, hey, ich habe jetzt einen Abstimmungskampf lang über nichts anderes geredet, als wie man eine 13. Rente kann finanzieren kann. Und man könnte sie finanzieren.
Und warum haben wir es nicht gehört? Ich habe nicht zugelassen.
Nein, das hättest du gesagt. Nein, also wir haben über das geredet, was ich übrigens auch richtig finde. Also logisch, wenn man sagt, hey, ich finde zuerst mal wichtig ist zu sagen, es braucht eine 13. Rente für all die, die unbezahlt arbeiten. Das haben sie verdient, gleich wenn man im Arbeitsleben auch sehr viel mal einen 13. Monatslohn hat. Und dann logisch muss man sagen, das Geld kommt nicht vom Himmel. Es gibt solidarische und soziale Finanzierungsmöglichkeiten. Und nein, es ist keine Finanzierungsmöglichkeit, einfach alle länger arbeiten zu lassen.
Findest du das so spannend, wenn du da sitzt, komme ich gerade so in das du hast vorher so lustig so gelacht, weil du irgendwie wahrscheinlich auch gedacht hast, jetzt fragt er wirklich so eine politische Frage. Ich bin überhaupt nicht da, zu politischen Fragen stellen. Aber es ist jetzt gerade irgendwie spannend. Wie ist das für dich jetzt heute? So, jetzt hast du eine Session hinter dich, du bist wieder bei Interviews, du bist wieder voll, irgendwie wirst konfrontiert. Es ist ja immer, wenn man mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch geht, das merke ich jetzt gerade selber, sehr fest, ich gehe da gerade auch so ein bisschen auf eine Konfrontation. Ich wollte das gar nicht. Das wollte ich gar nicht, aber es passiert irgendwie.
Das ist mega lustig, ja, das passiert, glaube ich, wirklich häufig, obwohl ich ja wirklich versuche, nicht allzu konfrontativ da sein. Ich habe nicht meine Boxhandschuhe mitgenommen, habe ich übrigens auch nicht. Aber ja, ich glaube, das ist wie so das, was man uns zuschreibt oder zutraut. Dabei sind wir, glaube ich, häufig sehr viel sanfter und grosszügiger vielleicht auch miteinander, als das vielleicht auch in der Arena so wirkt. Oder? Ich meine, jetzt gerade zum Beispiel so die Arena-Sendungen sind ja mega stark auf das Konfrontative ausgelegt. Mhm. Ich finde, es gibt andere Talk-Formate, wo das sehr viel weniger sind, wo ich auch schätze.
Vielleicht schätzt man es, wenn man jemanden bei dich trifft, dass man weiss, da kann man irgendwie gerade so direkt rein und dann kommt auch direkt etwas zurück und es ist dann so auf der Sachebene und du bist das gewöhnt. Hast du das gelernt, so das Direkte und das Klare und das können auch differenzieren, dass das nicht um deine Person geht, sondern dass es um die Sache geht? Oder ist das auch mega anstrengend?
Das finde ich, jetzt noch eine schwierige Frage. Ich glaube sicher, Erfahrung hilft, etwas einerseits quasi einzuordnen, gut auf den Punkt zu bringen, auch sich vielleicht ausnehmen Sachen. Und dann gibt es aber schon auch immer wieder, und ich merke das selber auch, Debatten, Themen, wo man einfach näher gehen. Also ich weiss zum Beispiel, etwas von dem, wo ich wo es dann emotional schon näher gegangen ist, ist die Abstimmung wir sind wieder bei der AHV, wo es ums Rentenalter 65 gegangen ist für die Frauen. Mhm. Und ich so gemerkt habe, hey, da wird wie das Leben von der Generation von meiner Mutter verhandelt, unglaublich viel erkämpft haben für Gleichstellung, aber noch nicht für sich das erreicht haben, wo unglaublich viel Energie dafür verwendet haben, dass meiner, unserer Generation besser geht, punkto Gleichstellung, wo aber gleichzeitig noch keine Kita-Infrastruktur hatten, wo gleichzeitig noch Mühe hatten, wieder im Job Fuß zu fassen, wo gleichzeitig sehr häufig sehr tiefen Lohn gearbeitet haben, das Leben lang unbezahlt bei Betreuungsarbeit geleistet haben und kaum sind die Kinder flüge, kommen die Enkelkinder, die es dann auch wieder irgendwie mitbetreuen. Und dann so zu merken, als Dank für all die Arbeit dürfen sie jetzt noch ein Jahr länger arbeiten. Das hat dem Ganzen dann plötzlich so eine Stimme, Gesichter gegeben und das ist mir dann schon auch recht näher gegangen. Und dann kann ich dann fällt es mir dann, glaube ich, auch schwerer, das irgendwie zu abstrahieren. Und gleichzeitig finde ich auch, hey, wir sind auch Menschen, wir haben auch Gefühle, Emotionen und ich glaube, es tut der Politik auch gut, wenn man das ein bisschen häufiger zeigt.
Mhm. Erlebst du das in deinem Alltag, dass die Leute so konfrontativ auf dich zukommen? Oder passiert das nur im Rahmen von der Arena zum Beispiel oder eben in den Debatten?
Also ich werde schon regelmäßig angesprochen, aber zu wirklich allergrößten Teil positiv. Da gibt es wirklich so herzige Begegnungen. Eine Frau, die zwei Tage vor der Abstimmung zu der 10 Millionen Schweiz am März stand, habe ich ihm Blumen kaufen und sie so, wisst ihr was, ich kaufe ihnen das. Ich habe so eine Freude, was sie machen. Das ist so wichtig, was sie machen. Das berührt auch mega sehr. Also es war so schön. Der ganz, ganz grosse Teil der Begegnungen sind positiver Natur. Das ist ja mega motivierend und unglaublich schönes, ja, schöne Rückmeldung auch. Konfrontativ wenden eher so auf der E-Mail-Ebene. Das tut dann natürlich schon, ja.
Also täglich?
Nein, nicht gerade täglich. Es kommt recht darauf an, wenn ich wieder irgendetwas noch mit Auftreten bin, dann kommen sie halt wieder. Und dann gibt es halt so von Rückmeldung immer zweier Natur, sage ich jetzt mal. Weil ich ja Frau bin, ist es meistens irgendetwas geht dann nachher über mich als Frau, meinen Körper, meine Muttersein, was weiß ich. Und jetzt in meiner Auszeit ist auch noch das so dazugekommen, was wir so gefunden haben. So, jetzt ging er noch eins als Scheibei.
Was? Also,
im Stil von so, ja, sie sind nicht schwach für Politik und so die auf dieser Ebene. Und aber das ist wirklich der kleinste Teil von der Rückmeldungen.
Was machst du mit diesen Mails?
Vorhin habe ich es wirklich selber beantwortet, außer die wirklich komplett unter der Gürtellinie waren. Mittlerweile habe ich auch Unterstützung. Ab und zu mache ich es aber auch noch selber.
Aber du schreibst zurück.
Das finde ich mega wichtig, dass sie irgendwie eine Reaktion bekommen. Außer jetzt eben, sie sind wirklich mega daneben dann nicht. Und solche, die jetzt eben auf, so, auf mein persönliches Privatleben quasi gehen, nein, dort finde ich wieso.
Oder?
Also, nein, nicht unbedingt, nein. Nein.
Aber wenn es inhaltlich konfrontativ ist, dann findest du, es ist wichtig, in den Dialog zu gehen?
Ja, im Fall schon. Ich mag mich erinnern, das ist jetzt aber ein paar Jahre her, wo ich einen Anruf hatte, es war nachher eine Arena-Sendung, ich frage mich nicht, zu was für ein Thema. Einen Anruf hatte, und ich nehme normalerweise irgendwie unbekannte Nummern nicht ab, dort habe ich es aber gemacht. Und dann hat er mich wirklich irgendwie zusammengestaucht. Nein, genau, nein, es war umgekehrt, jetzt muss ich mir schon überlegen. Ich glaube, er hat mir angerufen und mich zusammengestaucht und dann habe ich mit ihm geredet und ich versuche zu erklären und so. Und hat mir am Ende des Gesprächs gesagt, ja, es tut mir noch leid, da habe ich vor dem Anruf mir auch noch ein Mail gemacht, wo wirklich eigentlich nicht so in Ordnung war. Er sei wirklich einfach völlig emotional aufgeladen gewesen und so und er will sich für das entschuldigen. Und wirklich so zu merken, und das ist mir mehrfach passiert, dass ich so recht üble, konfrontative Mails bekommen habe. Und wenn du dann reagierst, merkt es gegenüber so, hui, da reagiert jemand. Da sitzt ein Mensch am Computer, nimmt mich wahr, sieht mich und antwortet etwas, auch wenn es in meinem Sinn quasi ist, aber es gibt eine Antwort, es gibt eine Reaktion. Und ich habe dann auch viel Mal dann wiederum eine Rückantwort auf das bekommen, wo sich Menschen entschuldigt haben für ihren Tonfall im ersten E-Mail, sich nochmal versucht haben zu erklären, warum sie halt so aufgebracht gewesen sind und es wie so ein bisschen versöhnlicher gewesen ist. Und das finde ich eigentlich schon, also ich finde, es gibt mega Grenzen, wo es irgendwie so, eben wenn es irgendwie so persönliche Angriffe sind, sexistische Angriffe sind, all das finde ich gerade wie nicht, das ist einfach respektlos. Aber ich finde schon, ja, wir müssen auch Kritik, und auch wenn sie hart ist, können aushalten und dann schon auch ins Gespräch gehen. Ja.
Warum müsst ihr das können aushalten?
Also ich finde, weil ich schon finde, in der Politik gehört es dazu, dass man anderen Meinungen zulässt und sie ernst nimmt, aber auch sagt, was man nicht in Ordnung findet. Also ich finde jetzt, wenn jemand sich, sag's mal, rassistisch äußert, dann kann man das zulassen, aber ich finde es auch eben so wichtig zu sagen, es ist halt auch mit auf sich auf Augenhöhe begegnet zu tun, wenn man sagt, hey, sorry, aber da gehst du oder gehen sie zu weit. Das verletzt andere Menschen. Also ich finde, das muss man dann wie auch zurück, also quasi konfrontativ zurück sein, nicht auf einer kässigen Ebene, aber klar sagen, was Grenzen sind.
Und gleich würdest du sagen, es gehört zum Job als Politikerin, als Politiker, gerade in meinem Präsidium, sowieso vielleicht noch mehr, wo man so Sachen dann wie abfedert. Also es ist ja wie so ein Fangnetz von Emotionen. Hey,
ich muss ehrlich sagen, ich kann es viel weniger häufig als auch schon. Das ist auch ein Learning aus der Pause, die ich gezwungenermassen machen musste, weil mir einfach schlichtweg Zeit fehlt. Wir haben zum Glück, also ich finde es wichtig, dass wir Antwort bekommen. Wir haben zum Glück auch Leute, die uns dabei unterstützen. In Absprache immer auch mit uns, logischerweise. Und ich versuche, so viel wie möglich auch selber zu machen. Aber eben, also unendlich viel Zeit habe ich nicht. Was ich ebenso wertvoll finde, und das bietet mir auch so als Gefäß an, sind Schulklassen, die uns im Bundeshaus besuchen, an Veranstaltungen gehen, nach den Veranstaltungen auch noch Rede und Antwort stehen. Das sind dann so Gefäße, wo ich schon auch wichtig finde, wo man auch unglaublich viel von anderen Menschen erfährt.
Kannst denn du damit nachvollziehen, wieso die Leute so emotional sind und versuchst sie zu verstehen?
Also nachvollziehen, dass jemand emotional auf etwas reagiert, kann ich ja. Ich glaube, ich recht gut. Ich würde mich selber auch als einen emotionalen Mensch beschreiben. Ich glaube, das fällt mir nicht so schwer. Ich versuche zu verstehen schon, aber ich finde, es gibt schon so Sachen, wo wirklich, gerade wenn es um Fremdenfeindlichkeit geht, wenn es um Sexismus geht, wo ich am schon dann Mühe habe auch mit dem Menschenbild, das dahinter ist zum Teil. Oder wo ich dann wie so, ja, ich wenn ich, glaube ich, ehrlich bin, wo ich wie es mir schwerfällt, zu verstehen, wie jemand, der in einem sicheren Land wie der Schweiz auf die Welt gekommen ist, pures Zufall Glück hat, dann da irgendwie verankert ist, nicht muss um sein Leben bangen, wie man so kann auf andere Menschen runterschauen kann, ihnen missgönnen, wenn sie irgendwie in der Schweiz Zuflucht finden und wieder ein Leben aufbauen können. Das kann ich so nicht nachvollziehen. Intellektuell weiss ich, es hat viel mit Verlustängst zu tun, es hat viel damit zu tun, auch zu den Absteigen können zu gehören. Das ist natürlich auch eine Form von unserer Politik, die auf die Unsicherheit baut. Oder? Ich meine, wir haben eine Politik, jetzt komme ich gerade wieder ins Politisieren rein, aber du hast gefragt, wo irgendwie dafür sorgt, dass die Reichen noch ein bisschen reicher werden und der Verteilkampf unter denen stattfindet, die nichts haben. Man Angst hat, den Job zu verlieren, weil irgendwie Firmen noch mehr Profit will machen und so weiter und so fort. Das kann ich mega nachvollziehen. Die Angst so. Die Unsicherheit. Ich glaube, dort, was mir von Nord wie dann so schwer fällt, ist, wenn zu akzeptieren, dass man dann wie auf andere losgeht, wo es noch schlechter geht. Und das trifft natürlich dann häufig oder armutsbetroffene Menschen, Menschen ohne Schweizer Pass, Frauen und so weiter und so fort.
Ich kann das mega nachvollziehen, wie du das sagst. Ich frage mich gerade, ob das dann ein, wenn du sagst, wenn man dann auf die losgeht, aber dann ist es ja, also das ist ja dann auch ein Gesetzesmissbrauch. Aber wenn du ein Mail bekommst mit einer emotiongeladenen Haltung, wo irgendjemand sagt und so und überhaupt, ich bin ganz anderer Meinung, dann geht man ja eben nicht auf die Person los, sondern man schreibt eigentlich dir und lässt dort irgendwie Dampf ab.
Eben, also das finde ich, ist wie so, hey, lieber mir Dampf abladen als bei der Nachbarin, wo es eh schon schwierig hat im Leben, das absolut verstanden. Aber ich glaube das, was mich nach so Nachrichten oder nach so Begegnungen antreibt, ist so ein bisschen die Frage, wie schaffen wir ein möglichst gutes Netz an sozialer Sicherheit, an wenig Abstiegsängste, an wenig Verlustängste auch. Damit, ich bin vollkommen davon überzeugt, dass wenn die Menschen in einer auch sozialen Sicherheit leben, sich aufgehoben fühlen, sich sicher fühlen, sich getragen fühlen, haben sie nicht gleich viel Angst oder gleich viel Abneigung anderen gegenüber.
Mhm.
Und darum finde ich, ist das, was mich politisch abtreibt, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen sich ja irgendwie wohl und sicher fühlen in ihrem Leben.
Was irritiert dich an diesen Menschen, die andere, auf der anderen Seite vom politischen Spektrum sind?
Ich glaube, ich würde dort eine Unterscheidung machen am Schluss auch zwischen Menschen, die aus was für Gründen auch immer rechte Parteien wählen und die Menschen, die beim rechten Rand politisieren und sehr, sehr, sehr häufig in wahnsinnig privilegierten Positionen sind. Ich weiss dann, wie viele Millionäre und Milliardäre es in der SVP gibt. Die müssen sich nicht um irgendwelche soziale Sicherheit kümmern. Sie möchten es auch nicht politisch sein, aber sie haben die Ängste, müssen sie ja nicht haben. Und mit dort habe ich mega Mühe, wenn dann so Leute, die unglaublich viele Privilegien haben, weil sie politische Macht haben, weil sie wirtschaftliche Macht haben, also weil sie viel Geld haben, weil sie einen Schweizer Pass haben, weil sie häufig auch Männer sind, eine Stimmung schaffen, Stimmung machen gegen Menschen, die von Armut betroffen sind, von Ausgrenzung betroffen sind, krank sind, alleinerziehend sind. Weil am Schluss trifft die Stimmungsmache dann die. Obwohl das Menschen sind, die aus privilegierten Positionen heraus das machen.
Mhm.
Für das habe ich kein Verständnis.
Weil es die besser müssten wissen.
Nein, weil es auch zutiefst ungerecht ist. Ich glaube, ich bin wirklich das ist ja das, was mich am Schluss in die Politik gebracht hat. Ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der sehr schlecht damit umgehen kann, wenn ich, und ich meine, logisch, das ist immer subjektiv, aber wenn ich das Gefühl habe, Menschen, nur weil sie Geld haben, weil sie Macht haben, weil sie den richtigen Pass haben, weil sie die richtige Hautfarbe haben, weil sie das richtige Geschlecht haben, stellen sich über Menschen, die das nicht haben. Das finde ich, hey, es ist niemand mehr wert. Es ist ja niemand weniger wert. Das dreht mich bis heute an. Es sind bald 20 Jahre.
Ich möchte noch ein bisschen genau darauf eingehen, was der Ursprung von Gerechtigkeitssinn ist und wie du geworden bist, wie du bist. In diesem Podcast geht es immer um das. Ich habe gelesen, dass du, wenn du Schulklassen durchs Bundeshaus führst und die dich fragen, ob du einmal selbst Bier trinken mit der Gegenseite, dass du dann sagst, ja, manchmal, aber du siehst immer im Zwiespalt. Genau aus dem Grund. Habe ich dich richtig verstanden? Oder anders gefragt, könntest du befreundet sein? Bist du befreundet mit Menschen, die komplett andere Haltung haben?
Also ich würde sagen, so in meinem engsten Umfeld habe ich jetzt niemanden, der mir auf komplett anders politisch steckt. Jetzt nicht gleich politisch ist oder nicht alles gleich sieht, aber jetzt nicht komplett komplett alles anders ist. Jetzt im Bundeshaus selber habe ich mit einzelnen von anderen Parteien durchaus auch einen guten Austausch. Bin auch schon mit dem SVP-Peter ein Bier getrunken, wo ich von so, und jetzt erklärst du mal eure Landwirtschaftspolitik, weil da können rauskommen. Aber ich glaube, es hat auch da Grenzen. Das sind wirklich dann so, ja, auch bei einzelnen Personen, ich muss jetzt das Namen nicht nennen, aber ich glaube, was ich mit dem, was ich der Schuh kann, sagen will, sagen ist, mir fällt es schwer, einen ganzen Tag lang im Bundeshaus mitzuerleben, wie am Rednerpult über Menschen geurteilt wird, die nicht auf der Sonnenseite stehen vom Leben, massivst ihr Leben erschwert wird. Also ich meine, wenn man geflüchteten afghanischen Frauen verunmöglicht, dass sie den Flüchtlingsstatus bekommen, weil ich meine, wer, wenn nicht afghanische Frauen, hat das Recht, als Flüchtling anerkannt zu sein. Wenn man dafür sorgt, dass Opferberatungsstellen, wo Frauen Menschen beraten, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, nicht genügend finanzielle Mittel haben und so weiter und so fort. Wenn wirklich reales Leben von diesen Menschen erschwert wird, dann kann ich nachher nicht sagen, so und jetzt ist der Sitzungstag vorbei, bist eigentlich noch ein cooler Typ, der jetzt gerade am Rednerpult über die Menschen runtergeschaut hast und wir gehen zusammen ein Bier trinken. Dann ist mir, glaube ich, meine Freizeit wie zu wichtig und sie ist auch zu wenig dafür, meine Zeit so zu verbringen, dann gehe ich lieber mit den guten Freunden, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich aufgehoben fühle, etwas gut trinken.
Bleibst du in der Bubble?
Ich würde in der Bubble. Ja, ich glaube, in dem Moment brauche ich das auch, ganz ehrlich gesagt. Es ist für mich so der Austausch untereinander, wo man sich besser zueinander schaut. Ja, den brauche ich logisch als Ausgleich. Ja.
Hm. Kann ich nachvollziehen. Und gleichzeitig frage ich mich auch, kommen wir weiter als Gesellschaft? Also, ich meine, natürlich erlebst es du ja durch deinen Job ja und deine Rolle sowieso die ganze Zeit. Du bist ja dich immer wieder am Auseinandersetzen mit anderen Meinungen und Haltungen.
Ständig.
Oder ständig. Und andere, die aber nicht in der Politik tätig sind, fällt mir auf, auch so die Haltung, hey, ich gebe mich um, meine Freunde denken gleich, haben die gleiche Haltung, die gleiche Wertesysteme. Das ist ja auch völlig logisch, dass das so ist. Und ich frage mich manchmal, kommen wir so weiter als Gesellschaft, wenn wir nicht mehr wirklich wissen wollen, wieso das die andere Person so denkt.
Und aber, also sorry.
Ja, nein.
Also ich meine, also in der Politik müssen wir ja, und das ist das Wesen der Politik, Kompromiss finden. Und das heisst, dass man muss aufeinander zugehen. Das heisst, dass man muss aufeinander hören und schauen, was ist der anderen Person wichtig, was ist mir wichtig, wo haben wir einen gemeinsamen Nenner. Ist der genug gross, um zu sagen, doch, wir wollen zusammen einen Kompromiss schaffen. Wie zum Beispiel Finanzierung 13. Rente. So. Dort haben wir es jetzt geschafft. Und dann finde ich, außerhalb, sage ich jetzt mal von dem Bundeshaus, und der grosse Teil des Lebens findet ja zum Glück auch außerhalb von dem Bundeshaus statt, dort ist man ja auch konstant im Austausch miteinander. Ich habe zwei kleine Kinder, wo jetzt in die Schule gehen, in die Kinski gehen, deren ihre Kindergartengespänli und Schulgespänli haben auch Eltern, die nicht alle in meiner Bubble sind. Logisch bin ich im Austausch mit denen. Ich meine, da wird es ja ähnlich gehen, auch mit anderen Kreisen. Man ist ja konstant im öffentlichen Raum auch konfrontiert mit anderen Lebensrealitäten, was ich auch extrem wichtig finde. Aber gleichzeitig finde ich, ist es auch legitim zu sagen, hey, und das haben ja ganz viele Menschen in ihrem Arbeitsort, können sie ja nicht alle aussuchen, wo sie mit ihnen zusammen arbeiten. Das gehört zum Leben. Aber ich finde es auch richtig, dass man sagt, hey, in meiner Freizeit oder ich brauche wie Wohlfühl-Oasen, einen Wohlfühl-Moment. So.
Ja. Wo es einfach gut geht.
Ja. Wo man sich auch gegenseitig kann, also bestärken im Sinn von, sich gegenseitig kann tragen. Ich bin gestern Abend bin ich an einer Veranstaltung gewesen, wo wir so einen Rückblick gemacht haben auf die Session. Und dort hat es eine junge Frau im Publikum gehabt, die davon erzählt hat, dass sie sich auch irgendwie allein fühlt. Immer wieder also Momente erlebt, wo sie abgewertet wird als junge Frau. Und hat dann so die Frage gestellt, was kann man dagegen machen? Und dann habe ich gesagt, hey, schau rechts, schau links, schau vorne, schau hinter, sie sind alles Frauen dort gesessen, wo sich solidarisch verbunden fühlen mit dir. Und ich glaube, das ist irgendwie mega wichtig zu merken, dass es, gerade wenn man mit etwas nicht einverstanden ist, es viele Menschen gibt, die einem tragen.
Wie bist du getragen worden in diesen Monaten, in den vergangenen Monaten, wo es dir nicht gut gegangen ist?
Ich bin unglaublich schön gedreht worden. Das ist in aller Schwierigkeit, die ich erlebt habe in diesen Monaten, etwas gewesen, was mich, glaube ich, nie mehr wird loslassen wird, das Gefühl, zu wissen, dass ich ein wunderbares Netz um mich herum habe, von meiner engsten Familie, Freundinnen und Freunden, mein Team in der SP, wo wir alle immer vom ersten Moment an mich einerseits ermutigt haben, auch den Schritt zu wagen, mich krankschreiben zu lassen, weil ich wirklich über meine Grenzen rausgegangen bin. Und sie mich aber auch immer gesagt haben, hey, du fehlst, aber das Allerwichtigste ist, nimm dir jetzt die Zeit, die du brauchst. Dein Platz ist nachher auch immer noch da. Mhm. Und ich habe mich so gedreht gefühlt, auch zu wissen, ich wirklich an dem Tag, wo ich mich entschieden habe, ich mag nicht, ich kann nicht, habe ich, glaube ich, noch ein Mail gemacht mit offenen Pendenzen und ich habe mich nachher um nichts mehr müssen kümmern. Ich habe einfach gewusst, es funktioniert, es läuft. Und das hat mich so entlastet. Ich habe wirklich mich so können fallen lassen. Und das zu merken, wie wertvoll so ein stabiles, gutes Umfeld ist, das ist mega schön. Ich habe mich wirklich sehr stark gedreht gefühlt. Und ich bin auch unglaublich dankbar für die Unterstützung in aller Zeit. Das war sowieso das engste Umfeld gewesen. Und gleichzeitig habe ich dann aber auch, und ja, ich habe Reaktionen gefürchtet. Ich konnte das ja nicht im privaten Stil machen, sondern es ist klar, also ich habe es öffentlich bekannt geben. Ich habe schon auch Respekt vor diesen Reaktionen gehabt, aber ich habe eigentlich fast ausschließlich ermutigende Rückmeldungen gehabt.
Vor was hast du Respekt gehabt?
Es ist schon, zuerst sich selber gegenüber einzugestehen, dass man sich selber nicht gut geschaut hat, im eigenen Umfeld nicht gut genug geschaut hat, über die eigenen Grenzen gegangen ist. Das ist schon ein schwieriger Prozess gewesen, ehrlich gesagt. Es hat viel mit Enttäuschung über sich selber zu tun. Und dann das, noch der Moment von grosser Verletzlichkeit, nicht nur mit sich selber oder seinem engsten Umfeld auszumachen, sondern zu wissen, am Schluss wissen das alle, oder zumindest die Leute, die sie in den Zeitungen gelesen haben oder im Fernsehen geschaut haben, das ist mir recht schwer gefallen. Also, dass die Verletzlichkeit gegen aussen zeigen. Weil ich glaube schon, wir leben schon so in einer Welt oder in einer Gegenwart auch, wo also Härte und Unverletzlichkeit so als Stärke verwechselt wird. So, dass, oh, die ist schwach, die hält dem Druck nicht stand, die kann das nicht. Ja, das sind sicher so Gedanken, die mich erst bis heute auch immer wieder begleitet. Wo ich aber auch weiss, es ist eigentlich, und auch dank den Rückmeldungen weiss, Verletzlichkeit zuzulassen, zu den eigenen Grenzen zu stehen, ist eigentlich auch eine sehr, sehr grosse Stärke.
Mhm. Ich frage mich gerade, von wo das denn kommt? Also weißt
du... Also erlebst du das nicht? Oder?
Ja, eben, von wo das wir das so haben. Das hat ja mit einer leistungsorientierten Gesellschaft zu tun, so wie du sagst, und mit dem zu tun, dass wir nur schon das Wort Scheitern kennen. Mhm. Meine, was heisst Scheitern? Was heisst für dich Scheitern?
Wenn etwas nicht gelingt. Aber das ist extrem negativ behaftet. Und eigentlich ist es voll okay. Man kann nur wieder aufstehen, wenn man einmal okay ist.
Aha. Wie hat es sich wie ein Scheitern angefühlt?
Ja. Ja. Also, jetzt nicht. Jetzt nicht mehr. Mhm. Aber dort brutal fest.
So nach, also so wirklich so das Gefühl von, ich habe es jetzt nicht geschafft. Das ist jetzt... Es ist wie vorbei.
Ich habe es nicht geschafft, ich lasse die anderen im Stich. Ich habe mir nicht geschaut. Ich habe es nicht ausgehalten. So, ja.
Und das müsste doch eigentlich noch gehen.
Ja, das müsste doch eigentlich noch gehen. Und ich glaube, das ist das Gefühl von, ich habe wirklich, ich meine, mir erzählen bis heute, sprechen mich wild fremde Menschen an und erzählen mir ihre Geschichte. Das ist auch etwas sehr Schönes. Und ich habe kein einziges Mal bei all diesen Begegnungen gedacht, ui, die Person ist aber gescheitert. Sondern es ist eigentlich, oder das Bild auf andere, sondern es ist immer so gewesen, war gut, hey, die hat es geschafft. Und das ist das, was ich auch so viel als Rückmeldung bekommen habe, so, hey, es wird sich jetzt überhaupt nicht so anfühlen, aber es kommt wieder gut. Mhm. Und das hat mich recht gedreht, zu wissen, dass es wieder gut kommen kann.
Was heisst wieder gut?
Finde mich wieder in meinem Alltag zurecht und ich mag den Alltag und die Normalität wieder. Das ist wirklich, glaube ich, in dieser Zeit, etwas vom Schwierigsten gewesen, auszuhalten, so der gewohnte Alltag, den man hatte, plötzlich nicht mehr da ist. Und nicht zu wissen, kommt der wieder so in dieser Form.
Mhm.
Und ich kann nichts mehr wollen, wie einfach wieder in den normalen, stressvollen Alltag zurückgehen. Und wie nicht gewusst, ja, wird es wieder so.
Du hast von Anfang an wieder zurück in den Stress.
Also nicht in den Stress, aber in meinen gewohnten Alltag, in meine Normalität.
Magst du rasch an den Zeitpunkt zurückzugehen, wo du gemerkt hast, jetzt ist wie zu viel? Ich mag mich erinnern von deinen Interviews, die du gegeben hast. Das war so ein kurz vor Wochenende gewesen, und es hat eine Veranstaltung gegeben und du bist erst aufs Sofa geblickt und hast nicht mehr können aufstehen. Und das Mail schreiben ist gar nicht mehr gegangen. Also, magst du dich erinnern so an die Zeit, wo das so kurz vor dem war, wo du eigentlich so einen halben noch gegangen, aber eigentlich schon nicht mehr?
Ich muss mich schon recht erinnern. Es war so eine Zeit, in der ich eigentlich eine super Schläferin angefangen habe, nicht mehr gut zu schlafen. Es war alles brutal streng gewesen, so E-Mails beantworten, habe ich eins angefangen zu beantworten, nicht abgeschickt, das nächste gemacht. So, das ist einfach, das hat alles viermal so lange gedauert, als irgendwie gewohnt. Ich würde sagen, ich war sehr viel dünnhütiger als sonst. Und das war dann nachher ein Wochenende. Ich habe irgendwie eine Sitzung am Freitagabend und am Samstagmorgen. Und dann zwischen dieser Sitzung am Samstagmorgen und am Samstagnachmittag, als ich eine Gruppe durchs Bundeshaus geführt habe, eine kurze Zeit einfach zum Anliegen. Und dann bin ich aufs Sofa gelegen. Und ich habe gedacht, boah, ich weiss nicht, wenn ich da wieder aufstehe, wie ich Kraft zusammenbringe, um nachher wieder vor diesen Leuten zu stehen und zu reden. Habe sie dann irgendwie Kraft zusammengebracht. Ja, und ich meine, das ist halt Teil von meinem Job, von dieser Gruppe erzählt, was ich dann im Bundeshaus mache und wie Politik funktioniert. Und es sind schöne Begegnungen gewesen, aber ich bin auch nicht komplett ausgelaugt gewesen. Und habe dann schon so gemerkt, so, puh, war jetzt noch 4 Wochen durchheben bis zu der Weihnachtsferien, wird brutal. Logischerweise habe ich mein engstes Umfeld das schon lange gespürt gehabt. Ich habe immer wieder darauf angesprochen gehabt. Und dann hat es aber nochmal 2-3 Tage gebraucht. Und dann bin ich mal habe ich mal eine Nacht lang wieder nicht können schlafen. Und dann habe ich es wie so plötzlich irgendwie geschafft, mit mir selber so zu reden, wie ich mit jeder guten Freundin würde reden. Und ich meine, du auch mit jeder guten Freundin oder jedem guten Freund würdest reden. Irgendwie liebevoll, verständnisvoll, fürsorglich. Und man würde ja nie einer guten Freundin in so einer Situation sagen, ach komm jetzt, hebst du noch 3 Wochen durch, dann kannst du ein bisschen Pause machen. Sondern man würde immer sagen, hey, du hast eine Gesundheit, du hast ein Leben, schau zu dir, zieh jetzt die Reissleine, mach Stopp. Schau, dass du wieder auf die Beine kommst, erhol dich, alles andere kann warten.
Mhm.
Und das war wie so der Moment, wo ich es geschafft habe, mit mir ehrlich zu sein. Und dann habe ich gemerkt, okay, gut, nein, ich ziehe im Fall auch die 3-Wochen-Session nicht durch.
Mhm.
Und dann hat es, dann habe ich am nächsten Morgen mein engstes Umfeld informiert. Und das war dann so ein schmerzhafter Moment und gleichzeitig auch ein sehr ein befreiender Moment, weil es nicht mehr zurückgegeben hat.
Weil es draußen ist. Mhm. Ist so.
Ja.
Ich kann jetzt nicht mehr.
Ja.
Wie hat dein Leben denn vorher ausgesehen, bevor sich das alles angestellt hat? Was ist in deinem Alltag passiert, oder vielleicht auch in deinem Kopf, dass es so weit gekommen ist?
Ich meine, ich habe ein schönes, bereicherndes, auch intensives Leben mit einem beruflich stark eingespannt als Co-Präsidentin, als Nationalrätin. Aber eben, ich hatte auch ein sehr tolles Team um mich immer gehabt. Und gleichzeitig irgendwie zwei kleine Kinder, wo ich auch viel Verantwortung zu Hause genommen habe, auch immer haben wollen übernehmen. Wir auch extrem viel Unterstützung zu Hause hatten, logischerweise, dank Großeltern. Ohne die würde es eh nicht gehen, bis heute nicht. Aber trotzdem sich halt auch, ja, vieles aufgestellt ist vielleicht der falsche Begriff, aber es ist auch wie sehr, sehr, sehr stressig und sehr voll gewesen. Ich meine, wie das, ich würde gar nicht sagen, dass ich in einer speziellen Rolle bin. Ganz viele Menschen, die Doppelbelastung, Beruf, Familie, andere Verpflichtungen haben, kommen mal an so einen Punkt. Es ist schon 40% von allen Arbeitnehmenden fühlen sich erschöpft, völlig klar.
40%?
Ich glaube, bis zu 40% fühlt sich immer wieder erschöpft.
Ist das Hamsterrad?
Ja, ich glaube schon. Also das, und ich glaube dort, und das hat für mich schon auch ein Zeitchen gebraucht, das können, also das haben querbeet durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Altersschichten kann man das haben. Ich würde auch von mir sagen, ich bin sicher eher jemand, der sehr zuverlässig ist, eher sehr, es ist nicht perfektionistisch, aber so in die Richtung, sagen wir es so, nicht nachlässig. Das hilft sicher auch nicht in so einer Situation. Und dann glaube ich schon, der Aspekt von eine junge Mutter sein, hat schon auch noch wie so dazu beigetragen, dass ich über meine Grenzen gegangen bin. Oder ich bin ständig mit der Frage konfrontiert worden, ja, was machen denn deine Kinder in dieser Zeit?
Wenn du geschafft hast?
Immer. Sehen die dich denn mal noch überhaupt? So auf dieser Ebene. Und es ist ja wie dann, und nachher komme ich heim und das Kind ist aus was für einem Grund auch immer unzufrieden oder sagt, oh nein, Mama, jetzt gehst du schon wieder weg. Und dann macht es Klick und man fühlt sich natürlich so, pff, ich werde nirgends gerecht. Oder wieder die Hause nicht und arbeiten nicht, weil dort habe ich auch immer müssen. Ich bin nicht 24/7 verfügbar gewesen, weil ich habe sehr strikt meine Betreuungstage eingehalten. Das geht natürlich bei anderen, sind natürlich viel verfügbar. Also es ist wie so das Gefühl von, im Jobkrieg jetzt gehören, bist, also jetzt nicht in der SPD überhaupt nicht, aber so das Gefühl im Vergleich zu anderen, bist du zu wenig flexibel im Vergleich zu den anderen. Und die Heimen ist es so, höre ich, also nicht die Heimen höre ich das, aber von Leuten von außen höre ich immer so, ja, bist du überhaupt mal noch mit deinen Kindern? Und ich glaube, das ist etwas, wo gerade viel auch, ja, auf Mütter sicher noch sehr ein stärkerer Druck oder eine Erwartungshaltung da ist als auf viele Väter.
Das Gefühl aber irgendwie nie gerecht zu werden und überall irgendwie nachzurennen. Ist das etwas, wo du dir selber Fragen gemacht hast, oder würde wirklich, also ich verstehe, dass Leute das gesagt haben und wenn das Leute sagen, ist das wahnsinnig einschneidend. Und vielfach läuft ja aber vieles auch selber ab. Man setzt sich selber irgendwelche Ziele oder irgendwelche eben Perfektionen, die gar niemand gemacht hat.
Also hast du nicht das Gefühl, das ist am Schluss ein kleines Zusammenspiel von beidem?
Mal.
Oder?
Ich frage mich gerade, mal. Man hört ja dann auch Sachen mehr. In solchen Situationen, wo man selber zweifelt.
Ja, so, ja, logisch, ja. Also ich glaube, es gibt so die Verstärkungsmomente. Definitiv.
ich habe irgendwie mit 30, also das ist überhaupt nicht zu vergleichen, was du erlebt hast, aber ich habe mit 30 so eine Krise gehabt und ich nicht genau wusste, was durchgeht im Leben. Und immer, wenn Leute gefragt haben, und, bist du immer noch beim Radio? Ich dachte, oh shit, ich bin immer noch beim Radio. Peinlich und so. Ich habe wirklich, so schlimm gefunden. Also schlimm. Ich habe wirklich in dieser Lebenskrise nicht gewusst, was soll durchgehen. Und jedes Mal, wenn mich jemand gefragt hat, was ich noch mache, also ob ich immer noch das Gleiche mache oder ob ich das mache, dann habe ich gedacht, ich bin, ja, siehst du.
Bist gescheitert.
Gescheitert.
Ja, nein, also ja.
Es ist schon interessant.
Und du bist nachher rausgekommen? Bist du jetzt immer noch mehr oder weniger?
Bist ja nicht weiter. Bist ja nicht weiter.
Ist das der wunde Punkt?
Nein, überhaupt nicht mehr. Aber es war ein Prozess gewesen und ich habe irgendwie für mich einen Sinn gefunden.
Und jetzt wird dich so eine Frage auch nicht gleich stressen?
Überhaupt nicht, nein. Also weil ich mega fest gerne das mache, was ich mache, aber so das ständig irgendwie das Gefühl haben, ich muss irgendwie Sachen anrennen, das kann ich mega gut.
Und hast du Tipps und Tricks? Ich nehme das immer noch. Auch nach der Ich nehme es immer noch.
Ja, nein, was machst du momentan? Was hat sich verändert?
Hey, ich glaube, etwas, was ich von dieser Zeit schon mitnehme, ist, es ist auch ohne mich weitergelaufen. Die Heim vielleicht, also ich glaube, die Kinder können nicht auf einen verzichten, aber alles andere läuft weiter. Ich meine, sie haben politische Abstimmungen, wie die SRG-Abstimmung gewonnen, wo ich weg war, im Parlament ist Sachen gelaufen, die SP ist nicht irgendwie, steht immer noch auf der Beine und so. Gut, es ist gut weitergegangen. So zu merken, hey, man ist ersetzbar. Ich würde lügen, wenn ich würde sagen, das ist spurlos an mir vorbei, weil logisch, das kann auch ein bisschen nagen.
Wenn man merkt, dass man ersetzbar ist. Ja.
Aber gleichzeitig ist es auch unglaublich entlastend.
Ja.
Zu wissen so, es hat da wunderbare Menschen, die es ebenso gut machen, anders machen, aber ebenso gut machen und es liegt nicht alles an einem. Fühlt sich extrem entlastend an. Und gleichzeitig also zu merken, hey doch, es ist das, was ich will machen. Es war wie nochmal so ein Ja-Sagen dazu.
Und bewusster.
Ja, ja. Und ich glaube so, also es ist nicht, dass mir das jetzt ständig gelingen würde oder so, aber vielleicht so eine gewisse, größere Portion Gelassenheit und vielleicht auch ein bestärkendes Gefühl zu wissen, mein Leben ist auch ein Leben ohne das. Also ich bin auch, ich bin einfach Matthäa, ohne SP-Co-Präsidium, ohne Nationalrat. Ich bin auch noch einfach mich.
Mhm.
Und das hat sicher in den letzten Jahren zeitmässig auch ein bisschen darunter gelitten oder auch so für mich emotional. Es war sehr stark verbunden mit dem, was ich mache, weil ich es ja auch so gerne mache. Aber so ein bisschen zu merken, so, hey, es hat da außen in dem Leben auch noch ganz viele andere wunderschöne Sachen, die auch einen wichtigen Stellenwert haben für mich.
Hast du so ganz konkrete, also ich will deiner Frage nicht nur ausweichen, ich habe auch ein, zwei konkrete Sachen, die ich mache, die mir wirklich helfen. Was hilft dir? So, weißt du, so im Alltag, um sich erden, einen tiefen Schnuff nehmen.
Ja, einen tiefen Schnuff nehmen. Ich habe angefangen wieder zu lesen. Ich habe wirklich das Lesen wieder entdeckt. Mega schön am Abend nicht durch dem Handy rumscrollen und Insta-Reels schauen, sondern ein Lesebuch in die Hand nehmen und lesen.
Also ein Roman.
Ein Roman.
Eine Geschichte. Eine Geschichte. Ja. Das ist übrigens ganz, ja, das habe ich letztens gelesen, dass das sehr wichtige.
Also wenn du Trick noch nicht machst, ja, dann machen.
Ja, und nicht ein Sachbuch oder wieder nein, etwas, was dich dann so nicht weiter könnte bringen, sondern
nein,
wirklich
nein,
ein,
es muss keinen Sinn
eine Geschichte
haben.
Ach, in eine Geschichte tauchen.
Ja. Hey, bewusst Pause machen, Mittagpause machen, mal im Zug einfach sagen, so, und jetzt höre ich zwei Lieder und dann erst fange ich an zu arbeiten.
Oh ja.
Mache ich auch nicht immer konsequent, aber ich weiss es wie immerhin so, jetzt, es würde mir gut tun, mach es ab und zu mal. Mehr Nein sagen.
Mhm. Wenn sagst du Nein?
Hey, immer wieder bei. Ich habe zum Beispiel immer wieder Anfragen von Schülerinnen und Schülern für ein Interview, mache ich eigentlich auch gern, aber es geht einfach nicht alles so. Ja. Und ich sage natürlich einfacher bei Sachen Nein, die ich weiss. Und das habe ich auch das grosse Glück. Wir haben ganz viele super gute Nationalrätinnen und Nationalräte, die ebenso gut die Antworten geben können. Da kann ich es wie auch andere abgeben. So. Mhm. Ja, wirklich auch einfach mal Mittagspause machen, ein bisschen mehr Sport. Also so kleine Sachen im Alltag. Und schon auch bewusst, wenn ich eine super strenge Phase hatte, inklusive Wochenende zu arbeiten, sagen, es ist jetzt voll okay, am Mittwochmorgen mal einfach die Kombi zulassen.
Ja.
Und du?
Felicitas Anbauen ist da gewesen, das ist Psychotherapeutin. Sie hat gelbe Tage in der Agenda. Sie setzt sich ein Jahr raus, schon gelbe Tage. Und gelbe Tage bedeutet, sie macht dort einfach etwas mit der Tochter oder einfach ein bisschen wandern.
Zusätzlich zu Ferien quasi, ja, so. Das ist gut, ja. Okay, gut.
Und die sind dann fix und die sind nicht...
Unverrückbar.
Ja. Grundsätzlich. Und ich habe dann gelesen, du hättest keine Mails auf dem Handy.
Mhm.
Das finde ich dann... Also das ist dann super.
Hast du es?
Ja, natürlich. Immer, alles.
Aufhören damit. Aufhören damit. Warum? Was, also, hey, darf ich eine Rückfrage stellen?
Ja, sicher.
Wann liest du die Mails am Handy?
Immer wieder, wenn sie kommen. Und das Schlimme ist ja...
Am Freitagabend um 10 Uhr?
Ich kenne... Ja,
und dann antwortest
du? Als Habit. Ja, manchmal antworte ich. Manchmal tue ich einfach sagen, denke ich so, ja, das muss ich noch antworten. Und nachher vergiss ich es.
Aber
das
hast du dich geärgert?
Das ist
also Zeit für nichts.
Du hast völlig recht. Aber ich bin dort durch so... Ich weiß auch nicht, mich faszinieren Menschen, die so strukturiert sind. Ich habe keine Struktur. Und darum, das widerspiegelt sich dann auch in meiner Handy-Konsumations-E-Mail-Phase. Ah, ja, oder? Also dann bin ich irgendwie gerade sofort so hüt und hot. Und finde das dann auch noch, weißt du, finde das dann auch noch lässig, noch rasch zwischen die Stühle und Bank irgendetwas zu erledigen. Aber es bringt mir nichts. Du hast völlig recht, du bringst es auf den Punkt.
Nein, das mache ich wirklich. Ich habe lustigerweise den Herbst zum ersten Mal meine Mails auf dem Handy gehabt. Nachher ist es bergab gegangen. Nein, es ist nicht mit dem zu tun, natürlich. Also nicht direkt. Aber es war sicher schon auch ein Zeichen dafür gewesen, doch so die, wie ich es nicht geschafft habe,
Die Zeit, die verfügbare Zeit für dein Präsidium, für deine Arbeit, nicht mehr gelangt hat, um den Job so zu machen. Also gefühlt, dass du jetzt wieder dabei bist.
Ja, ja. Und ich glaube, dort hat wieso, ich habe es bis dort an wirklich geschafft und jetzt auch wieder eben so das Mail auf dem Handy, so die Dauererreichbarkeit, für ganz dringende Sachen. Ich nehme an, du hast ja auch Signal und WhatsApp und SMS-Nachrichten und alle Anrufe. Es gibt Kanäle, wo man einem ganz, ganz dringende Sachen machen kann. Alles, was 24 Stunden warten kann, brauche ich nicht auf dem Handy.
Ja.
Aber ja, also... das ist, glaube ich, so selber so eine Vorsichtsmaßnahme, die ich eingerichtet habe.
Die finde ich gut. Ich habe mich grundsätzlich gefragt und ich meine, es ist ja, das kennen wir alle, die Überforderung vom Leben und gleichzeitig du führst eine Partei zusammen mit dem Cedric Wermuth. Und es, ich mag mich erinnern an einen Artikel, den es vor 3-4 Jahren bei CA Media in der Schweiz am Sonntag gegeben hat, wo man Parteipräsidentinnen und Parteipräsidenten zu ihrer Resilienz befragt hat und da ganz viele Parteipräsidentinnen gesagt haben, ja, das ist brutal, was wir da nonstop 24-7 müssen erreichbar sein. Ihr habt euch jetzt bei diesem Präsidium aufgeteilt. Mhm. Aber ich weiß nicht, man kennt man aus der Wirtschaft, wenn man Jobsharing macht, dann schafft man aber gleich irgendwie meistens noch mehr als 50%, wenn man es 50-50 aufteilt. Ist die Arbeit einfach als Präsidentin auch wahnsinnig herausfordernd? Und was ist genau das Herausforderndste daran?
Also ich wüsste, allein würde ich das wirklich nicht machen wollen, das hätte ich auch nicht, weil ich glaube, das eine ist, dass du dir in dem Kochen mir so zeitlich aufteilen, was uns eben auch erlaubt, die Hause auch noch Verantwortung zu übernehmen für unsere Kinder. Aber, und ich glaube, das ist komplett unterschätzt, das Gefühl von emotionaler Entlastung. Ich kann alles mit dem Cedric absprechen. Wir gehen durch Tiefen zusammen. Du hast immer da nebendran jemanden, der in der gleichen Position ist und das Gleiche aushaltet. Und das ist extrem verbindend und entlastend. Das ist das, was auch der Cedric sagt, das Schwierigste für ihn war in dieser ganzen Zeit. Dass er sich, obwohl er super Leute um sich herum hatte, das Co-Fraktionspräsidium mit Samira Martin und Samuel Bendan, tolle Vizepräsidenten von der, Präsidentinnen von der SP, super Sekretariat, in seiner Position war er dann trotzdem alleine gewesen, mhm, als Präsident oder Co-Präsident. Und das ist, ich fühle mich wie nie alleine, weil es hat immer jemand, jetzt bei mir der Cedric, wo wir uns einfach auch austauschen und abladen können. Und dann glaube ich schon, das Präsidium an sich, ja, so das Gefühl, du musst ständig am Ball sein, ständig schnell reagieren, weil es ist so schnelllebig geworden, die ganze Branchen, Medien, Politik. Du musst Orientierung bieten, was ja auch ein schöner Teil ist. Ich finde es ein unglaubliches Privileg, das können zu machen. Aber es hat natürlich viel mit, du stehst unter Beobachtung, musst performen gegen aussen, auf den Punkt abliefern, dich irgendwie wissen, so wenn ich jetzt irgendetwas sage, dann gilt das für die SP, dann ist das auch meine persönliche Meinung. Mhm. So, ja, das ist sicher ein gewisser Druck, aber es ist auch mit sehr vielen Privilegien und Macht in dem Sinn verbunden. Ich glaube, es hat so viel beide Seiten.
Macht Spass?
Spass? Weiss ich nicht, also ich mache extrem gerne mit Leidenschaft und Freude Politik, aber ich finde, Macht ist nicht ein Selbstzweck, sondern in der Position, in der ich bin, finde ich, ist es meine Aufgabe, das, was mich antreibt, Türen zu öffnen für Anliegen, für Menschen, die nicht offene Türen haben. Ja. Und dort, ja, ist es natürlich, gibt einem so eine Position die Möglichkeit.
Mhm.
Wo man kann gut nutzen oder weniger gut.
Es würde mich noch wundern, was ist denn herausfordernd an einem Co-Präsidium oder beziehungsweise an einer Co... Kann man sich das ein bisschen vorstellen wie Eltern? Eltern von einer Partei.
Wir sagen immer, wir sind verheiratet miteinander oder das Ehepaar, ohne das Ehepaar zu sein. Aber Kind, die Partei ist schon unsere Kinder. 35.000 Kinder, das ist.
Ja, und wir sind
auch alle Schattierungen.
Parteimutter, Parteivater. Wo man sich ja einmal muss absprechen. Als Eltern, wie ist es denn bei der Partei? Also, weißt du, was ist herausfordernd? Ist es nicht auch mega herausfordernd, wenn man irgendwie immer alles voneinander wissen muss?
Also, logischerweise ist es herausfordernd, weil man sich muss, miteinander koordinieren, absprechen, in Kontakt sein. Auch muss bereit sein, Kontrolle abzugeben.
Aha.
Und Verantwortung. Ich finde es extrem entlastend, aber es gibt eine, ich sage es mal, Grundvoraussetzung für das, wie ich es jetzt leben will, und zum Glück auch mit dem Cedric Wermuth so leben, ist, du musst das absolute Vertrauen ineinander haben. Du musst loyal zueinander sein und du musst wissen, die andere Person kennt mich so gut und ich kenne ihn so gut, dass ich mittlerweile weiss, wo muss ich Rücksprache nehmen mit ihm, weil ich weiss, es ist ihm wichtig. Und wo habe ich freie Hand, sage ich jetzt mal, weil wir uns eh schon abgesprochen haben oder weil ich weiss, es ist jetzt für ihn nicht irgendwie go oder no go. Und das Gleiche gilt umgekehrt auch. Mhm. Und das heisst, ich glaube wirklich, so Basis muss ein grosses Vertrauen, ein grosses Kennen voneinander gegenüber sein, damit es nicht extrem herausfordernd und anstrengend ist, weil alles jedes einzelne Komma muss irgendwie zuerst noch besprechen.
Und ihr kennt euch wirklich schon ewig. Ja. Hast du nicht mehr sogar für ihn gearbeitet?
Doch, ich habe mal... Also ich war einerseits Vizepräsidentin von der JUSA Schweiz, als er Präsident war, und nachher habe ich für ihn gearbeitet, als er schon im Parlament war und ich noch nicht. Und ja, eben seither...
Was hast du denn für ihn gemacht?
Newsletter geschrieben, recherchiert in gewissen Themen... seine Website an Schuhe gehalten.
Ah, wirklich? So die, so der Klassiker, so die wichtigen Sachen im Hintergrund, ja.
Hat Spass gemacht.
und was ist so, also wenn du sagst, das Vertrauen zueinander, wie baut, also...
Wie man das aufbaut, ja.
Ja. Ja. Ja.
Also, nein, ich finde, also ja, wie baust du Vertrauen auf? Über Zeit. Zeit. Und... dass man einander zugewandt ist. Sich gern hat.
Aha.
Ich könnte das nicht machen, wenn ich... ich glaube, wenn das engste Team von mir einfach nur so eine Zweckverbindung ist. Ich sage nicht, dass das nicht funktionieren kann. Für andere mag das bestens passen. Aber für mich, ich glaube, ich brauche auch so die emotionale Nähe zu diesen Menschen, damit es mir auch Freude macht, mit ihnen so viel im Austausch zu sein. Ich weiß auch, wie viele Dutzende von Chats ich mit dem Cedric kann und permanent im Austausch bin.
Streiten ihr auch?
Nein, streiten finde ich, wäre wirklich zu grob oder zu viel gesagt. Wir haben schon, wir sehen etwas anders. Nerven uns dagegen. Also, ich nerv mich auch ab über ihn und er sich auch über mich so. Aber streiten
können,
nein.
Können das aussprechen?
Ja.
Ja, das ist mega cool. Also ich meine, das ist ja so, das sind ja Glücksfälle. Oder hast du das Gefühl, dass man das noch schnell... Also weißt du, ich überlege jetzt gerade, das Co-Präsidium oder
hast du mal eine Co-Leitung.
Ich habe dauernd Sachen im Co gemacht, aber ich überlege jetzt gerade, ob wir die gleiche Verantwortung an uns gehabt haben. Also oder in der Morgensendung machen wir alles immer im Co.
Eben.
Ja, stimmt. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wo ich durch will. Ich habe mir nur überlegt, dass es einfach ein mega schöner Glücksfall ist, wenn man jemanden findet, wo man irgendwie wirklich kann. Es ist eigentlich wirklich wie eine schöne Partnerschaft.
Ja. Ja.
Manchmal besser als die eigene Partnerschaft.
Nein. Eine andere Partnerschaft.
Du bist in Basel geboren.
Ja.
Du bist dann irgendwann schon auf Winterthur gekommen. Dein Vater ist Agraringenieur, deine Mami Bibliothekarin. Was ist das für ein... Du hast noch Brüder.
Und eine Schwester.
Und eine Schwester, genau, sind das Dritte gewesen. Was war das für eine Zeit als Kind? Was hast du für Erinnerungen daran? Was hat dich geprägt?
Ich hatte das Glück in sehr einem liebevollen Familienhaushalt groß zu werden. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ich würde sagen, wir auch gleichberechtigt erzogen worden sind. In dem Sinne, dass es nicht so war, dass meine Schwester und ich hätten in den Haushalt schmeißen müssen. Mein Bruder hätte auf dem Sofa zocken so. Sondern dass es wie irgendwie klar war. Meine Eltern haben beides ökologisches Bewusstsein mitgebracht. Ihnen war wie so die Umwelt wichtig gewesen.
Wie haben Sie das gemerkt?
Es war also einerseits vielleicht so ein bisschen immer wieder Thema gewesen. Wir sind nie in die Ferien geflogen. Also ich glaube, als ich ungefähr 13 war, ab dort kein Auto mehr gehabt. Wir haben in so einem von den ersten Öko-Häuser gewohnt. Es ist wie immer so ein bisschen begleitet. Es ist nicht mega schlimm oder so, aber, also nicht schlimm, aber nicht mega heftig oder so, aber es ist wie immer wieder so ein, ja, es ist ein begleitendes Thema gewesen. Und ich glaube schon auch so sehr viel auch soziale Werte mitbekommen.
Was heisst das?
Ich glaube, unsere Eltern haben uns bestärkt drin, so wie wir sind, ist gut. Und es ist überhaupt nicht so das Leistungstriebene gewesen im Sinn von, du kommst am Fracken mehr Sackgeld über, wenn du eine bessere Note hast. Oder musst noch einen Sport lernen und ein Instrument spielen und das auch noch. Sondern es war wie so, wir sind wie gestärkt und gestützt worden in dem, was wir machen.
Das ist doch jetzt interessant, oder? Vorher haben wir über den Leistungsdruck geredet, den wir selber haben. Mhm. Und du hast ihn nicht von daheim genommen.
Das ist wirklich lustig. Ich kann nicht ein... meine Eltern haben mir nicht so das Gefühl mitgegeben, du bist nur jemand, wenn du etwas leistest.
Wo hast du ihn denn?
Ich glaube, was ich sicher von daheim mitbekommen habe, ist so das Gefühl, nochmal weitergehen, nochmal etwas probieren und nicht aufgeben, vielleicht das so. Mhm. Aber nicht so das Leistungstreiben. Zum Glück nicht.
Und trotzdem ist sie dir rein?
Ich weiß gar nicht, ob es das Leistungstreiben, ob ich es würde als, also ich meine, wie halt in unserer, ich glaube, unsere Gesellschaft, wie du vorhin auch gesagt hast, ist extrem stark leistungsorientiert. Mit, dass man Menschen selber dafür verantwortlich macht, wenn sie ihren Job verlieren oder in Armut leben oder und so weiter, arbeitslos sind. Das, glaube ich, ist wie in unserer Gesellschaft drin. Ich habe wieder Ansporn, etwas können zu verändern. Das schon, ja. Das habe ich.
Und das hast du schon auf dem Pausenplatz?
Ich könnte jetzt so nicht irgendeine Heldinnen-Geschichte erzählen, ehrlich gesagt.
Wer bist du auf dem Pausenplatz? Bei uns hat es gegeben...
Streberin.
Ich kann wieder schön aufzählen.
Sorry.
Streberin.
Warte, ja, das ist eben die Antworten schon gegeben, bevor der gesagt hat, dass
das ist die Antwort... Ich. Bist du eine von... Es war eine Multiple-Choice-Frage, Matthäa. Und du musst, wieder drei.
Okay, sorry.
Bist du eine von denen, wo in der vordersten Reihe gesessen ist und habe gesehen, zu allem mitgemacht hat und die Frage gestreckt hat?
Ich habe das nie geklopft, das habe ich nie.
Sie.
Aber ich konnte es auch nicht können. ich würde sagen, ich bin die, die das Klassenbuch geführt hat.
Ja.
Und wo die schönen Titel im Reinschrift
richtig. Heftchen. Und für alle Zusammenfassungen gemacht hat.
Aber für alle.
Eben.
Ich habe nicht Zusammenfassung für mich gemacht. Sondern ich habe abschreiben lassen,
Das war ein Ausnutzen, gewesen, die Leute, oder? Also,
ich habe auch selber abgeschrieben, so ist es nicht. Dann später, dass es dann weniger streberig war. Ich glaube, ich würde... Lies mal deine Multiple-Choice-Antworten vor.
So habe ich mich vorbereitet. Wer war Matthäa auf dem Pausenplatz? Wir haben Punks in der Schule. Weißt du, die mit den verschiedenen farbigen Schuhbändlern und so und der interessanten Haar. Dann haben wir die Skaterinnen, die mit den Fußballhosen und so. Dann hat es die Gothic-Gruppe gegeben, du lachst, gell, weil du kennst die alle auf dem Pausenplatz. Alle. Die mit dem schwarzen Lidschatten und so, und wo so immer so traurig ausgesehen haben, die haben wir noch Emos genannt.
Emos, zu gewissen natürlich. Zeiten.
Sind dann also die mit der Gitarre und so.
Die haben Essence gelassen. Ja,
Und nachher, und ich darf jetzt nicht sagen, zu wem ich gehört habe, hat es so die Abercrombie und Fitch Leute gegeben.
Schwierig.
So mit den amerikanischen Kleidern rumgelaufen sind. Ich habe ein Austauschjahr gemacht in Amerika und ich bin tatsächlich ab und zu mit so Kleidern rumgelaufen. Aber es geht nicht um mich,
also
es geht um
so
dich.
Hemd,
ja, weißt du, und den Kragen rauf. Nein, komm, wirklich.
Also,
zu wem hast du gehört? Zu den Strebers.
Aber du musst nachher auch sagen, zu wem. Aber du hast schon durch dich.
Ich habe es schon gesagt.
Du hast schon gesagt. Zu den Skater Girls.
Ah, wirklich?
Ich habe nie geskatet, aber ich habe selbstverständlich auch Boxershorts unter meinen weiten Hosen getragen gehabt. Einen schönen Bund haben wir dann gesehen. Und den Carhartt-Pulli, den ich im Zigzag-Sug im Winterweg gepostet habe, was jetzt leider nicht mehr gibt. Definitiv zu denen.
Complicated von der Avril Lavigne-Klasse.
Genau. Ja. Ich würde sagen, ich bin so die... Ich bin die sozial stark eingebundene Streberin gewesen. Also ich habe immer gutes Netz an Freundinnen und Freunden gehabt. Ich hatte das Glück gehabt, nie irgendwie schlimm Mobbing oder etwas erlebt zu haben. Ich bin wie, man mich wie mögen. So.
Mhm.
Und ich bin aber gleichzeitig auch Dann habe ich gelernt auf Prüfungen und habe Latein-Kärtchen von Hand geschrieben gehabt und habe das Klassenbuch jahrelang geführt gehabt. Und dann auch noch schön, weißt du, wirklich auch nicht. Nein.
Also auch die Liebling von der Lehrpersonen wahrscheinlich, oder? Das ist sehr, du bist ein Schülerin gewesen, die haben wir gerne in der Klasse gehabt.
Ja, das glaube ich schon. Wir haben mich gerne in der Klasse gehabt, aber ich bin jetzt nicht, bin auch nicht die gewesen, die nie widersprochen hätte, das nicht. Also aber ich habe jetzt wie nicht Problem gemacht. Weißt, ich bin jetzt nicht die gewesen, die irgendwie ständig Probleme gemacht hat, aber es ist jetzt auch nicht so das stille Mäuschen gewesen, wo immer genickt hat.
Ja.
Sondern ich glaube, ich bin eher so die gewesen, die auch mal ein bisschen was drin gegeben hat.
Aber dann auch jedes Buch gelesen hat, im Deutsch?
Ja.
Bist du noch heute die jedes Dossier liest?
Nein.
Ah, machst du Mut zur Lücke?
Mhm.
Wie hast du es geschafft?
Hey, ich glaube schon, weil ich ein bisschen weniger strebsam geworden bin. Weil ich weiss, es gibt andere Leute, die diese Lücke füllen.
Mhm.
Ist okay, wenn ich das nicht auch mache.
Mhm.
Das ist dann schöner, wenn ich ein bisschen geniessen. Aber das habe ich auch in der Schulzeit. Ich kann mir ist das Lernen jetzt auch nie super schwer gefallen. Ich bin eigentlich immer die gewesen, die mit dem Kiffen im Musikpärchen gehängt hat, ohne zu kiffen.
Da habe ich gesagt, Matthias, willst du auch ein bisschen? Und
hast du gesagt, nein. Ich habe wieder den Draht zu dem nie so gehabt.
Mhm. Aber du bist dabei gewesen und irgendwie...
Voll Teil davon.
Voll Teil davon und trotzdem so in einer Sonderrolle.
Ja, nein, es war gar nicht nur so eine Sonderrolle gewesen, weil es sind neben mir noch ein paar andere gewesen, die eigentlich auch nicht gekifft haben und...
Und nicht Skateboard gefahren sind, aber die Kleider. Und der frühe Gerechtigkeitssinn, wenn es vorher kurz angesprochen ist, hat es einen Moment gegeben, wo du dort in der Schulzeit irgendwie dich für Leute eingesetzt hast? Oder für Gerechtigkeit?
Also ich habe natürlich auch wie andere auch Menschen ausgrenzt. So. Ich glaube, das haben wir alle gut können. Leider. Aber es hat schon einen Moment gegeben, ja, wo ich mich auch dafür eingesetzt habe. Ich kann mich zum Beispiel mal erinnern, ich habe so eine Lehrerin hatte, also so einem Nebenfach, das ich wirklich nicht mögen. Ich war, glaube ich, in der 5., 6. Klasse oder so. Und dann hat sie mal einen Mitschüler von mir zusammengestaucht. Und er ist so. Der ist immer irgendwie unter die Rede gekommen. Und ich habe wirklich gewusst, er ist es nicht gewesen. Er ist wirklich nicht schuld gewesen an diesem Konflikt. Und ich habe ihr das nachher so gesagt: so, das sei nicht in Ordnung, das gehe ich nicht. Dass sie jetzt ihn so zusammengestucht haben, weil er hat es nicht gemacht. Und an diese Szene mag ich mich so zu halben erinnern, ja. Das habe ich schon immer wieder versucht.
Bist du denn hässig in dem Moment?
Mega. Das habe ich so ungerecht gefunden.
Das kommt so rauf. Wenn etwas ungerecht ist, kommt es rauf.
Ja.
Und dann ist ja Wut auch ein Antrieb.
Ja.
Wo du kannst positiv nutzen.
Ja. Ich kann nie reingehauen. Also, das wird jetzt vermutlich meine Geschwister ein bisschen anders sehen. Außerhalb von... Nein.
Was bist du eigentlich, die Älteste?
Nein, die Mittlere.
Die Mittlere, ja.
Genau. Nein, wir haben nicht so... Aber meine Geschwister, die haben sich auch mal gehauen.
Ja,
dann kann ich im Fall schon energisch und laut werden, ja.
Ist die Wut heute noch ein Antrieb?
Ja. Mega fest.
Wie äußert sich das? Also, wenn du hässig bist... Kommt etwas ins Rollen?
Zum Beispiel, ich hatte erst gerade ein Gespräch mit jemandem, der regelmässig ins Gefängnis kommt, weil sie ÖV-Bussen nicht zahlen kann, weil sie armutsbetroffen ist. Und dann landet sie im Gefängnis. Die Hälfte von einem Gefängniseintritt sind Menschen, die ihre ÖV-Bussen zum Beispiel nicht zahlen können. Das trifft ausschließlich armutsbetroffene Menschen. Die 100'000 Franken auf dem Konto haben, die können jede Busse zahlen. Jemand, der halt jeden Franken muss zweimal umdrehen muss, nicht. Und das finde ich so ungerecht. Das finde ich so schlimm. Ja, dann kommt der Wut auf. Dass ich finde, hey, es ist nicht in Ordnung, dass man Menschen, nur weil sie einfach weniger Geld im Portemonnaie haben, drangsaliert, demütig, schlechter behandelt. Das Gefühl, man muss sie jetzt so disziplinieren und bestrafen. Dann kommt wie eine Wut, aber, und ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied auch so zum Anfangsengagement, also so mein erstes Jahr in der Politik, ist, dass sich die Wut sehr stark verbunden hat mit Hoffnung. Mit zum Wissen, zusammen können wir etwas ändern.
Das ist heute so.
Ja. Ich sage immer so, es klingt ein bisschen kitschig, aber so die Wut im Bauch und die Hoffnung im Herz. Das ist das, wo.
Ah, das ist aber noch schön.
Es braucht wie beides, findest du nicht? Mhm. Wut allein kann ihm so den Kick geben, aber wenn es dann bei der Wut bleibt, hat es auch sehr etwas Zerstörerisches, Destruktives und nicht etwas Konstruktives Gestaltendes.
Ja,
ich will natürlich nicht einfach nur etwas kaputt machen, wo mir nicht passt, sondern willst du auch etwas Positives verändern.
Und die Zeit hast du aber auch gehabt in deiner Vergangenheit?
Wo quasi so das Destruktive... Ich glaube, wir sind bis heute bin ich besser drin, zu kritisieren, was ich finde, läuft falsch, als zu formulieren, was könnte besser sein. Und das finde ich ist... mega wichtige Aufgabe. Mhm. Immer auch zu formulieren und zu sehen, was man besser, was man verändern kann. Da gibt es ja unglaublich viel. Mhm. Und da können wir auf all dem aufbauen, was Generationen vor uns gemacht haben, von bezahlbarer Wohnraum schaffen, über das Frauenstimmrecht zu erreichen, das Gleichstellungsgesetz zu erreichen, Atomausstieg zu beschlossen haben. Und wir können auf all dem aufbauen. Das ist eine mega schöne Basis.
Ja.
Wir müssen aber auf dem aufbauen.
Die positiven Botschaften formulieren.
Ja.
Nicht nur irgendwie beim Destruktiven bleiben. Du hast deine politischen Anfänge bei der JUSO gemacht. Wie kommen zu der JUSO? Wenn entscheidet sich es bei dir, dass du gesagt hast, so, jetzt möchte ich die Wut in etwas Produktives investieren?
Es war, ich war irgendwie so, ich würde sagen, 16, 17 gewesen. Ich habe gemerkt, ich will etwas machen. Und dann bin ich mit einer sehr guten Schulfreundin von mir zu der Amnesty-Frauengruppe Zürich. Ja. Die machen wunderbare Arbeit, mega wichtig, sich für Menschenrechte einsetzen. Das Problem war einfach, das sind alles Frauen im Alter von unseren Müttern. Und das ist jetzt als 16-Jährige, jetzt bin ich nicht the place to be. So. Ja. Alles, das sind schön, das sind tolle Menschen gewesen, aber irgendwie habe ich mich zu mir so gefunden, nein, das ist jetzt nicht so ganz. Nicht so. Und dann bin ich mit einer anderen Freundin von der Schule an die Jugendsession auf Bern ins Bundeshaus, wo so 200 Jugendliche aus der ganzen Schweiz in 2 oder 3 Tage lang zu politischen Themen diskutieren.
So cool.
Ja, und das war wie so zum ersten Mal gewesen, und dann hat es mir wie so den Ärmel reingenommen und ich habe dort Leute kennengelernt, die auch dort schon die JUSO gewesen sind. Ja, dann bin ich, glaube ich, ungefähr eine Woche später JUSO-Mitglied gewesen und 3 Monate später, glaube ich, irgendwie Co-Präsidentin von der JUSO Winterthur. Also es ist mir so mega schnell gegangen und habe das bis heute nie bereut und aber auch nie losgelassen wieder.
Aber es war eine schöne Zeit gewesen. Ich glaube, in dieser Zeit ist die JUSO auch noch in meiner Wahrnehmung, aber vielleicht bin ich dort, wir sind ja fast gleich alt, in meiner Wahrnehmung sind ihr dort damals so die Haudegen gewesen, also im positiven Sinn. Ich meine das gar nicht.
Was heisst das noch? Das ist ja immer noch... Die JUSO jetzt schon immer noch toll JUSO.
Ja, genau, aber so. Ich habe das Gefühl, dass ich dort irgendwie aktiver war, aber vielleicht ist das wirklich
ein Ich glaube, es war wie eine Zeit, gewesen, wo seit JUSO eine Generation vor uns, sage ich jetzt mal, ist, glaube ich, nicht gleich stark gewesen. Wir haben dort ja auch ein neues Präsidium überhaupt eingeführt gehabt. Es hat vorher gar kein, oder eine Zeit lang zumindest kein Präsidium mehr gehabt. Und wir haben dann mehr Sichtbarkeit gegeben. Und ja, wir sind jetzt sicher eine Gruppe gewesen von, es ist auch so Irakkrieg und all so die internationalen Abkommen. Das war ein sehr grosses Thema gewesen. Freihandel, globale Gerechtigkeit. Eine sehr spannende, aufregende Zeit auch gewesen. Und wir haben dort auch, glaube ich, wie vieles können ausprobieren und vieles können lernen. Ich meine, ich nehme aus dieser Zeit unglaublich viele schöne Freundschaften mit, bis heute. Hm. Aber auch so das politische Handwerk gelernt. Wenn du mal, wir haben wirklich so, was heisst eine Initiative zu sammeln? Du musst zuerst einen Text haben, der juristisch verhebt. Dann musst du irgendwie organisieren, dass 120'000 Unterschriften gesammelt werden, weil es bei euch ungültig sind. Dann musst du die beglaubigen lassen. Dann musst du das Ganze finanzieren, kostet mehrere 100'000 Franken. Das haben wir keine professionelle Infrastruktur in dem Sinn gehabt. Dann haben wir alles müssen von der Pike auf quasi lernen. Und das hat mir, ich glaube, das hat schon eine gute Basis, ein gutes Grundgerüst für das, was ich jetzt mache.
Es gibt dann auch keine Ältere, die dann einem das beibringen, sondern man bringt sich selber.
Ja, also wir waren nicht wie Teil von einem, so einem Lernprozess. Ja. Ach,
so spannend. Ja. Ich komme vor allem auf die Frage, weil oder wir haben es vorher von destruktiver Haltung gehabt oder auch von etwas, wo man sagt, hey, mit der Wut und die muss dann irgendwie raus und so. Und manchmal wirkt es ja ein bisschen, als würden die Aktionen zwar einen Sinn geben, aber es geht mehr um, ich frage mich manchmal, nehmt mich wunder, wie du das siehst, ob jede politische Aktion sehr sinnvoll ist, wenn man Sachen stört, sich nicht mehr anklebt, sich Sachen kaputt macht.
Ich finde, es ist nicht jede politische Form gleich sinnvoll. Ich finde, in der Schweiz ist Gewalt nie legitim. Es ist nie eine legitime Form, finde ich. Ich finde aber auch, dass es auch mal darf stören und unbequem sein. So. Es darf auch vielleicht mal einen gewissen, wie soll ich sagen, Unangepasstheit, Humor drin haben, wenn es vielleicht nicht allen gleichermaßen passt. Ich glaube schon, dass man auch eine gewisse Narrenfreiheit kann haben, gerade weil ich wie auch finde, es wird dann zum Teil sehr stark auch mit unterschiedlichen Ellen gemessen, oder? Man kann sich unglaublich fest darüber, und es gibt auch gute Gründe für das, darüber empören, wenn sich vorhin angesprochen jemand auf die Straße klebt aus Klimaprotestgründen. Aber ich finde dann immer so, ist die Wut dort am richtigen Ort und müsste sie nicht eigentlich im Himmel sein, wo irgendwelche Privatjets oben drüber fliegen, wo einfach ein paar wenige die Umwelt, unsere Zukunft kaputt machen mit ihrem riesengroßen CO2-Abdruck, nur weil sie Milliarden haben und ihr Geld dann noch irgendwie in fossile Energie investieren können. Ich finde dann wie so ein bisschen, hey, die Empörung ist wie so ein bisschen an einem komischen Ort. Auch wenn es logisch, man sich darf auch aufregen, und ich finde, trifft es jetzt wirklich die Richtigen, die nach einer strengen Arbeitszeit finden, jetzt will ich einfach dein Design, go Ferien machen, und dann, ja, logisch, nervt es, wenn du vier Stunden vor dem Gotthard stehst für nichts. Also gut, das stehst auch sonst, wenn sich niemand an die Straße klebt. Aber wenn es noch dazu kommt, dann verstehe ich auch, dass das nerven kann. Und ja. Das trifft, finde ich, dann wie auch die falschen Leute. Oder? Das trifft dann eben nicht den Privatjet, weil der hat freie Bahn, sondern es trifft die falschen Leute, die halt darauf angewiesen sind, dass sie mit dem Zug oder mit dem ÖV oder mit dem Auto noch jemand anderen können.
Ja, genau. Und ich finde einfach so, von der Sinnhaftigkeit her gefragt. Oder? Irgendwie denke ich so, es macht ja mega, man will auf etwas hinweisen, und nachher nimmt sie so ein gesellschaftliches Narrativ an, wo das Gegenteil bewirkt. Dass man nämlich sagt, ja, also meine, also hallo. Weißt du, so, dass das dann...
Das kann es immer wieder geben. Aber ich finde, es ist wie auch... Ich finde, das merkt man auch an so der feministischen Bewegung. Wenn die nicht so dermaßen unbequem wäre, kämpfte man halt auch die kleinen Schritte nicht voran.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Also ich finde es wie so ein bisschen... Ich sage auch nicht, dass ich dann alle Protestformen gut und sinnvoll und richtig finde. Und gleichzeitig hat es schon eine, das zeigt auch Geschichte, es hat Menschen gegeben, wo, oder es hat es leider auch gebraucht, dass man einmal unbequemer war, zum Denken anregen, damit man überhaupt kleine Schritte vorankommt.
Also man muss manchmal zum etwas hinweisen und zum Gesellschaft aufrütteln, muss man wirklich Sachen machen, wo man spürt, dass es ganz vielen auch nicht gefällt.
Also ich glaube nicht, dass das die Aufgabe und auch nicht die Art und Weise ist, wie die SP funktioniert. Nein, das nicht. Und auch nicht ich unbedingt funktionieren. Aber ich finde, ich habe meine Empörung lieber dort am Ort von der Macht. Weißt du, was ich meine? So dort. Weil dort passieren eigentlich die wirklich schlimmen Dinge.
Hat es Aktionen gegeben, wo du mitgemacht hast? Okay, das ist eine spannende Frage. Hat es Aktionen gegeben, wo du mitgemacht hast, wo du einerseits aus der Komfortzone hast müssen gehen und andererseits heute denkst, oh, was wir da noch gemacht haben, wir waren jung.
Also aus der Komfortzone vielmal, ja. Ich weiss noch, als Jung so haben wir viel, so dass wir haben das früher so als so Strassenaktionen gemacht. Weißt du, sich nicht die einen als Banker zum Beispiel verkleidet haben und die anderen so. Ich fand das wirklich... Boah, das war so eine Mies gewesen. Mich so in eine Rolle reingeben, das kann ich wirklich auch extrem schlecht.
Was haben wir denn gemacht in dieser Rolle? Was hast du für eine Rolle gespielt?
Ah, ich habe dann die Rolle gemacht, ich bin dann einfach auf Flyer verteilen. Oder ich habe mich noch den Flyer geschrieben im Vornherein oder so. Aber mich wirklich eher so ein bisschen... Das habe ich wirklich nicht gerne gemacht. Da musste ich mega aus meiner Komfortzone rauskommen.
Und was haben die gemacht, die Bankers gespielt haben?
Es war ja mehr einfach so, du schaffst eine, so eine Szenerie, zum Beispiel auf einem Paradeplatz, zum Aufmerksamkeit generieren für ein Anliegen.
Mhm.
So.
Mhm.
Ja.
Also sobald du irgendwie hast müssen, jemand anders verkörpern, oder soll eine Rolle sein, ist es schwierig geworden. Was,
ich, also auch, ja. Und auch, wenn ich es jetzt so vorne sage, man muss einmal unbequem sein. Und ich glaube, so mittlerweile fällt mir jetzt das vielleicht zum Beispiel so in einer Arena oder so auch nicht mehr so schwer. Aber ich finde, unbequem sein ist, bedeutet für mich schon immer aus einer Komfortzone rauskommen. Anecken ist jetzt nicht etwas, wo mir super leicht fällt oder so.
Mhm.
Ja, und das ist dort sicher auch schon so gewesen.
Ja, aber das finde ich so faszinierend an dir, oder? Du hast deine Karriere eingeschlagen, obwohl du eigentlich in der Jugend von dir selber relativ schnell sagst, Streberin. Und Streberin bedeutet ja, sehr korrekt Sachen machen, in einer Norm, wie sie vorgehst. So, also das ist jetzt eine spontane Definition.
Ja.
Und irgendwo bist du abgezweigt, abgebogen.
Respektive, ich glaube, ich habe wie immer versucht, eine Norm, die einschränkt oder die ich als ungerecht empfinde, weil sie andere ausschließt zum Beispiel auch oder andere abwertet, weil sie nicht dieser Norm entsprechen, habe ich dann wie schon das Bewusstsein gehabt oder auch den Willen gehabt, die Norm zu kritisieren.
Mhm.
Und das habe ich bis heute so. Das ist nicht das, was mir schwerfällt, quasi zu meiner Meinung oder so zu stehen. Aber es ist schwierig eine halbe Psychoanalyste. So, wie soll ich das sagen? Anecken. Ich ziehe aus Anecken nicht nur Energie, sondern ich finde, es ist auch anspruchsvoll. So ist es vielleicht richtig formuliert.
Mhm.
So.
Weil du Harmonie gerne hast?
Ja. Ja, ich glaube schon. Ich würde schon sagen, dass ich bin zwar jemand, der zu meiner Meinung steht und auch kann, wie soll ich sagen, für mich einstehen oder für das Anliegen einstehen. Aber ich kann Harmonie sehr gerne, ja. Ich weiß gar nicht, ob Harmonie der richtige Begriff ist, mehr so ein Verbundenheitsgefühl. Das finde ich schon etwas sehr Schönes. So wie ich das Gefühl habe, so, hey, und was ist jetzt der gemeinsame Nenner und wo können wir uns finden? Ja, das habe ich schon gerne. Ich kann streiten, so. Aber ich habe nicht gross Mühe, mich dann nachher nicht zu entschuldigen.
Machst du das auch politisch?
Habe ich auch schon gemacht, ja. Ja. Sicher weniger.
Stark.
Aber ja, also doch, ich würde eh sagen, dass ich glaube, ich kritisch mit mir selber bin und ich, ja, da würde ich sagen, dass ihm das nicht so schwerfällt, einmal zu einem Fehler zu stehen.
Es würde der Politik noch gut tun, wenn wir, oder im Umgang, wenn man sich mir entschuldigen könnte? Fragezeichen.
Ja, also, und ich glaube, das ist, was ich halt die Schwierigkeit finde, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich finde, es ist so die Härte oder so die Unnachgiebigkeit, so auch so ein bisschen das Gefühl, so die Null-Fehler-Toleranz und sonst kriegen wir jemanden klein, verleitet einem natürlich schon nicht dazu, auch mal einen Fehler einzugestehen.
Mhm.
Sondern es macht einem mehr so zu, ich muss hart bleiben und nicht nachgeben.
Mhm.
Und ich finde gerade so die Null-Fehler-Toleranz, finde ich, ist eine Entwicklung, die mir eher Sorgen macht. Weil ja, ganz ehrlich gesagt, jeder von uns, ich inklusive, hat auch schon etwas gesagt, wo ich nachher so denke, hups, ist jetzt vielleicht nicht so gut gewesen. Aber wenn man dann wie sich das sich oder eben die Öffentlichkeit jetzt in unserer Rolle gegenüber eingesteht, macht man sich auch wieder A, verletzlich und das ist ja, wird wie nicht taxiert und B, führt so zu so die Null-Fehler-Toleranz, führt wie so dazu, dass man dann wie nicht mehr aufstehen kann. Weißt du, ich meine, es ist dann wie so, und das finde ich finde ehrlich gesagt, man darf können scheitern oder eben Fehler machen, zu dem stehen und dann ist es aber auch mal wieder gut.
Mhm.
Oder weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst. Und ich überlege jetzt, ich bin gerade am Gedanken hängen geblieben, weil du gesagt hast, eben, das hat mit der Verletzlichkeit zeigen zu tun und das machen wir so ungern. Und gleichzeitig mag ich mich erinnern, wie du erzählt hast, einerseits heute dem Gespräch, aber auch in anderen Situationen, wie, wo das öffentlich geworden ist und du gesagt hast, jetzt muss ich die Notbremse ziehen, jetzt kann ich nicht mehr, dass dann sehr viele Leute auf dich, aber auch auf deinen Partei-Co-Präsidenten zugekommen sind und gesagt haben, du, ist mir genau gleich gegangen, aber ich habe es nicht trauen zuzugeben. Sogar Parlamentarierinnen und Parlamentarier, oder? Mhm. Wo die Öffentlichkeit jetzt nicht davon weiss, aber ihr wisst, dass Leute das dann irgendwie wie durchgezogen haben, angeblich, oder? Irgendwie, mit Mühe und Not. Und das ja auch nicht zugegeben hätten. Und da frage ich mich gerade, oder wenn du das jetzt so formulierst, das ist ja so eine Schablone, die wir uns gegeben haben, die irgendwie gekommen ist von irgendwo. Und eigentlich darunter möchten eigentlich alle gerne ehrlich sein und alle gerne möchten Fehler zugeben und alle möchten gerne verletzlich sein, aber irgendwie haben wir es nie gelernt.
Ja. Ich glaube, das ist wirklich so das. Ich habe das jetzt wie so im Kleinen oder im Privaten, sage ich jetzt mal, gespürt und können mitnehmen, was ich wirklich glaube, wir als Gesellschaft stärker brauchen. Nämlich können verletzlich sein und für die Verletzlichkeit nicht irgendwie Häme oder Scham das Gefühl bekommen, sondern Fürsorge und Wärme und Liebe von anderen Personen. Und da bin ich wirklich davon überzeugt, dass wir uns eigentlich als Gesellschaft, was allen wird besser gehen, wenn wir eben weniger Schablonen hätten, Stichwort irgendwie Männer müssen so sein, Frauen müssen so sein, die Rollenbilder, die einem da irgendwie erwartet, sondern wenn man das mal schafft, die Schablonen oder die Masken abzuziehen, wartet einfach sehr viel ein friedlicheres, befreiteres Leben auf uns, auch ein liebevollerer Umgang miteinander.
Mhm.
Und das führt mich nachher auch wieder zu dem Punkt, den ich am Anfang auch gesagt habe, wenn wir das wie schaffen, dann, wenn wir wie uns getragen fühlen und nicht allein fühlen, ist man nicht gleich stark anfällig auf irgendwie so eine Sündenbock-Mentalität von der ist die Schuld an meinem Elend.
Wenn niemand schuld ist?
Ja, und wenn man sich halt auch nicht so elendig fühlt.
Ist es das, was du gelernt hast in dieser Zeit, wo du nicht mehr genau gewusst hast, ob es wieder wird gehen?
Also ich habe zusätzlich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ja, ich habe schon so gelernt, wie wertvoll Selbstfürsorge ist, wie wertvoll zueinander schauen ist und dass das einfach nicht nur, im Kleinen stattfinden, sondern ich glaube wirklich auch, wir als Gesellschaft müssen so miteinander umgehen. Ich habe schon auch am Schluss sind es ja ganz viele Gründe, aber ich muss sagen, so die Wahl von Trump hat schon viel mehr mit mir vielleicht auch gemacht, dass ich mir können oder wollen zugestehen, so das Gefühl von, es bekommt da jemand, wird zum mächtigsten Mensch von der Welt, der mit einer unglaublichen Brutalität, Härte, Gewalt auch anderen gegenübertritt und dann bekommt Recht.
Mhm.
Und das ist so, ich finde auch, dass wir in den letzten 1,5 Jahren wie wieder mehr so eine richtige Gewalt oder Brutalität ist wie so normalisiert worden, weißt du, was ich meine? Oder nochmal stärker normalisiert worden. Und ich finde, das macht etwas mit der Gesellschaft und das hat auch etwas mit mir gemacht. Und da finde ich, am Schluss ist es auch eine politische Antwort auf die Gewalt, ist die politische Antwort mehr Zuneigung und Fürsorge füreinander. Und das fand natürlich im Kleinen an, aber ich finde, es muss jetzt so die politische Debatte wieder ein bisschen stärker prägen.
Und auch außerhalb der Parteigrenze?
Ja, ganz klar. Und das finde ich muss nicht mit der Farbe vom Parteibüchlein quasi zusammenhängen.
Ja, ja. Ja, ich bin jetzt noch gerade nachhängen geblieben, wie du gesagt hast, es gibt eine gewisse Haltung, die du wirklich nicht kannst verstehen und dann dort auch eine klare Linie ziehst und dort würdest du sagen, das ist jetzt nicht jemand, der in meinen Freundeskreis passt. Aber auch dort ist ja vielleicht eine Verletzlichkeit darunter.
Ja, aber ich finde, das ist ja wie auch nochmal etwas anderes. Ich würde nicht, und also weißt du, ich sage nicht, ich meine, ich fahre auch mal Herz 3, so, also schau mal Sendungen an. Aber so, dass die SVP, die jetzt mit den Hellebarden, ich meine, das ist eine Waffe. So, das ist jetzt so ihr Symbol. Nein, das würde wirklich für uns in Anspruch nehmen. Das finde ich ist nicht eine Politsprache oder eine Symbolik, die angebracht ist in der heutigen Zeit. Und Daria, also ich nehme jetzt ja nicht einfach für eine andere Waffe in die Hand. Ich finde, es ist etwas anderes, als zu sagen, so, hey, ich tue gerne mit anderen Meinungen oder Menschen mit anderen Meinungen diskutieren. Ich finde, sie ernst nehmen, andere Position ernst nehmen, ist auch sie zu kontern. Weißt du, ich meine?
Ja.
So. Das mache ich gern. Oder das finde ich, ist eine wichtige Aufgabe. Aber ich finde, es ist gleichermaßen auch eine wichtige Aufgabe, zu sagen, hey, da werden so viele Grenzen überschritten, weil andere Personen verletzt werden.
Hm. Wir feiern jetzt den 1. August. Feierst du den? Bist du stolz?
Ich bin ganz ehrlich gesagt, ich bin sehr viel mal am 1. August in den Ferien.
Ja. Hast du nicht so Reden und so?
Nein, das ist wirklich so, die Sommerpause muss sein.
Okay.
Nein, also ich habe auch schon gemacht, aber es ist jetzt wirklich schon eine Zeit her. Am 1. Mai dann wieder. Das ist mein 1. August. Nein, also wenn ich jetzt da bin und so, dann ich habe jetzt ein paar Jahre hintereinander haben wir mit einer anderen Familie gefeiert und das war immer schön gewesen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Tag, der mir etwas bedeutet, ehrlich gesagt.
Aber bist du stolz aufs Land?
Nein, das finde ich, das fände ich wie ein komisches Gefühl, weil ich auch finde, dass, ich meine, ich finde, wir haben unglaublich wichtige Sachen erreicht, erkämpft. Ich bin jetzt AHV als wichtige soziale Errungenschaft. Wir haben endlich eine gleichstellige Verfassung und so weiter. Also es ist wie so, es ist ein sicheres Land. Wir haben wunderbare Menschen, die das Land am Leben halten. Und ich finde gleichzeitig aber auch, die Schweiz ist Mitverursacherin für unglaublich viel Leid auf dieser Welt. So das Rosinenpicken mit allen grusigen autoritären Herrschern auf dieser Welt auch noch irgendwelche Geschäfte machen, um Millionen bei uns zu bunkern oder Milliarden bei uns zu bunkern. Das ist nicht etwas, wo ich darauf stolz bin. Aber das ist ja wie nicht, was ist die Schweiz schon? Mhm. So.
Ja, ja. Ja, und gleich, es ist immer am 1. August, und ich so denke, jetzt hängen
wir. Wirklich, wir. Hast du das?
Nein, ich denke. Schau, jetzt ist es wieder reingeschossen. Wirklich? Nein,
sorry, ich eben, denke, gell, ich ja, aber das kann ich schon.
Ich denke, irgendwie ist es noch irgendwie herzig, dass wir dann so die Schweizer Kreuzlampignons haben und jeder, hey, und früher als Bub bin ich sehr, da hatte ich mega Freude gehabt, an dem 1. August Feuer und das irgendwie, ich hatte das einfach schön, ich finde das, irgendwie gibt es eine Seite in mir, die das schön findet.
Aber was ist es?
Was ist es? Das ist jetzt die Frage. Ja, was ist es eigentlich? Ich glaube, es ist, weil wir irgendwie eine Demokratie haben, die noch so funktioniert. Weil ich darf ein mega dickes Abstimmungsbüchlein bearbeiten, 2,5 Stunden.
Das hast du aber genau gemacht.
Ja, ich habe wirklich letztes Mal wirklich aber lang gehabt. Und dass wir irgendwie so viele Privilegien haben und wir haben es so gut da und so. Und das kann man ja auch irgendwie mal, ich glaube, es geht mal um die Dankbarkeit.
Ja.
Demut.
Okay.
Demut,
okay, das verstehe ich. Das verstehe ich.
So. Und wenn es den Tag jetzt nicht gäbe, würde ich mir halt das nicht machen. Und jetzt gibt es den Tag und ich finde es schön, dass es ihn gibt irgendwie so.
Okay, das finde ich jetzt noch, doch, das finde ich recht nachvollziehbar. Aber ich glaube, das hat für mich wie so, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wir haben ganz viele Errungenschaften und das müssen wir bewahren und alles, aber das sind ja am Schluss wie immer die Menschen gewesen, die das gemacht haben. Klar. Andere Menschen, die leider häufig sehr viel machtvollere Positionen haben, machen da ganz viel Leid.
Ja.
So, ich finde, wie so das andere kann ich mir nicht so überschatten. Mhm. Wie fährst du? Mit dem Fähnchen schwenken?
Nein, ich bin auch in der Ferien.
Ah ja.
Aber Wir wissen sicher etwas Feines. Nein, ich weiss doch auch nicht wirklich.
Rösti.
Rösti. Spiegelei. Servola.
Das ist so fein.
Wir machen zwar in Servola. Matteo, wir sind in der Schlusskurve. Und mich würde nur noch zwei Sachen interessieren. Was sind heute so deine Warnsignale? Oder was hast du sowieso vorgenommen? Es ist ja dann gleich jetzt relativ kürzlich her, seit du wieder zurückgekommen bist. Wie nennst du es? Du nennst es Erschöpfung.
Ja.
Ist es Burnout gewesen?
Ich nenne es Erschöpfung.
Du nennst es Erschöpfung.
Warum ich es Erschöpfung nenne? Weil es, glaube ich, der Gefühlslage oder meiner Situation am nächsten kommt.
Mhm.
Dass ich wie erschöpft, ermüdet gewesen bin von allem.
Ja. Verstehe ich. Was sind deine Warnsignale? Was hast du geschworen? Wenn das passiert, dann aber sofort wieder anders.
Wenn ich, also ich meine, ich weiss ja, dass ich immer wieder an meine Grenzen gehe oder darüber hinaus auch. Ich würde sagen, ich spüre es viel, viel besser. Körperlich, und das nehme ich auch wahr und ernst. Und dann mache ich eben genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Mehr Pause machen, sich bewusster das mal zu geben, sagen, hey, nein, jetzt musst du aber. Weil ich ja weiss, nur weil es einmal gehabt ist, bist du nicht gefeit davon, dass es nicht noch das zweite, dritte, vierte Mal passiert. Im Gegenteil. Das sicher ernster nehmen. Auch nicht so abtun, wenn Menschen in meinem näheren Umfeld finden, hey, schau dir ein bisschen besser. Das wäre auch ernster zu nehmen, als nicht so, ja, ja, ist gut. Sondern ich also jetzt neben, es ist ja noch frisch, zu merken so, hey, Warnsignal ernst nehmen. Und dann recht schnell handeln und nicht finden, ja, ja, ich kann ja dann in 4 Wochen Pause machen.
Recht schnell handeln heisst aber auch ja. Wirklich sagen, so, jetzt muss ich irgendwie, jetzt mache ich ganz bewusst wieder Pause und wieder Freitag.
Ja.
Es ist spannend, wenn du sagst, das ernst nehmen, wenn die Leute sagen, schau dich gut. Ich hätte auch immer das Gefühl, dass es grenzüberschreitend sein, wenn man das jemandem sagt. Aber
warum?
Weil ich die Person nicht ganz kann fassen kann, kann ich nicht genau in die Person hineinsehen. Oder, ja.
Ja, aber es ist einfach ganz grundsätzlich, finde ich, ist ja das Schauen oder die Sorge ist ja völlig unabhängig davon, wie schlecht es dieser Person will, gerade, also wie schlecht es dieser Person geht, auch wenn es einer Person gut geht, ist für sich schauen ein wichtiger Wert.
Stimmt. Letzte Frage, wem oder was widmest du deine Zeit jetzt die nächsten paar Tage und Wochen?
Jetzt muss ich noch ein bisschen arbeiten, aber es wird sehr viel ruhiger. Und dann in der Sommerpause bin ich mit meiner Familie und ein Zeit auch allein unterwegs.
Was machst du?
Als Meer, Velofahren und noch kurz in die Berge. Wirklich so ein volles Programm, mega schön.
Mega schön.
Mega schön.
Geniesse es.
Danke, ich hoffe du auch.
Ja, mach ich. Danke vielmals für das schöne Gespräch. Merci euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dranbleiben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr habt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmer ein, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.